Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Gute Unterhaltung. Mein Name ist Christine und ich lade mir regelmäßig Kolleginnen aus unserem Verband ein, um hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu blicken. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute zu Gast Sven Schmidt, Leiter Rettungsdienst. Vorab muss ich aber einen kleinen Spoiler aussprechen. Diese Folge wurde in unserer Rettungswache in Bielitz-Heilstätten aufgenommen. Und wie das so ist, kommen immer mal Funksprüche rein, Anrufe oder der Pieper geht. Wir haben diese Teile natürlich rausgeschnitten, aber wundert euch bitte nicht, wenn Sven und ich immer mal wieder neu ansetzen.
Meine Geschichte im Rettungsdienst hat eigentlich begonnen 1993. Die Zugehörigkeit zum Unternehmen ist natürlich da schwierig zu leben, wenn so ein Wechsel stattfindet. Es gibt Mitarbeiter, die ernsthaft sagen, mittlerweile ist mir egal, was ich für ein Zeichen auf der Brust habe. Wird kein anderer Landkreis Leute zur Verfügung stellen. Ohne Rettungssanitäter kommt man im Rettungsdienst nicht rein. Also Notfallsanitäter ist, ich weiß nicht, wo sie alle so hin sind, aber es ist für mich wie Goldstaub. Alles, was mit Kindern ist, ich glaube, das geht jedem hier an. Und da standen Leute an der Leitplanke, wo du saßt, ein kärglichen Raum, die waren fix und fertig. Ich guck mal am Tellerrand hinaus. Oh, scheiße. Mach's mal aus, kann sein, dass ich weg muss jetzt.
So, lieber Sven, wir fangen einfach gleich an. Dann brauchen wir nicht lange drum rumreden um den heißen Bein. Nein, Quatsch. Und zwar, vielleicht stellst du dich einfach erst einmal kurz vor. Also, wer bist du, wie heißt du, wo wohnst du? Nein, Quatsch. Du darfst sagen, was du bei uns machst und vielleicht auch, wie du überhaupt zur Johanita gekommen bist.
Kann ich erzählen, kein Problem, ist ja auch kein Geheimnis.
Ja.
Dass ich ja nicht mich bei jedem. Ich fange mal an.
Ja, fang mal einfach an.
Mein Name ist Sven Schmidt, bin mittlerweile 52 Jahre und Notfallsanitäter. Meine Geschichte im Rettungsdienst hat eigentlich begonnen 1993. Da habe ich Zivildienst gemacht beim Deutschen Roten Kreuz in Sachsen-Anhalt in Aschersleben. Habe dort während des Zivildienstes im Krankentransport gearbeitet. Habe da mein Interesse gefunden für einen Rettungsdienst. Habe während der Zeit als Zivildienstleistender schon meinen Rettungssanitäter gemacht. Bin dann in meinem alten Beruf als Maschinenanlagemonteur zurückgegangen, ein halbes Jahr, und hatte mich ringsrum beworben um Aschersleben. Bin dann zum ASB nach Thale gegangen als Rettungssanitäter. Von dort wieder zurück nach Aschersleben zum DRK. Und das DRK hat 1997 aufgrund einer Ausschreibung den Rettungsdienst im Altlandkreis Aschersleben verloren. Mhm. Danach bin ich wieder zum ASB gegangen, allerdings in Aschersleben diesmal. Und war dort bis 30.06.2000. Aufgrund einer privaten Veränderung bin ich dann nach Bad Belz gezogen und habe ab 1.07.2000 beim Roten Kreuz in Bad Belzig als Rettungssanitäter angefangen. Hatte in der Zwischenzeit noch meine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Das hatte ich alles nebenberuflich beim Deutschen Roten Kreuz in Aschersleben neu gemacht. Wie gesagt, bin dann ab 1.07.2000 beim DRK in Bad Belzig angekommen. Habe mich dort immer weiter qualifiziert und durch eine Ausschreibung kam ich ab 01.01.2009 zu den Johannitern.
Vielleicht kannst du mal erklären, also ich bin mir relativ sicher zu wissen, was eine Ausschreibung ist, aber wie funktioniert eine Ausschreibung und warum ist man dann plötzlich woanders?
Das hängt damit zusammen, der Träger des Rettungsdienstes sind immer die Kommunen, also die kreisfreien Städte oder die Landkreise. Das sind die Träger des Rettungsdienstes und der Rettungsdienst kann, wenn man das möchte, vergeben werden an andere Anbieter. Mhm. Das ist in der Regel, machen das viele Landkreise. In Brandenburg viele Landkreise auch nicht mehr. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber der Landkreis Potsdam-Mittelmark und auch damals der Altlandkreis Aschersleben hatten sich dafür entschieden, den Rettungsdienst auszuschreiben. Das heißt, dann kann man sich als Leistungserbringer, als privates Rettungsdienstunternehmen unter gewissen Voraussetzungen bewerben. Und mittlerweile ist es so, sollte der Zuschlag ein anderer Anbieter bekommen als der, der jetzt gerade tätig ist, gilt dort ein Betriebsübergang nach § 613a BGB. Das heißt, man wird auf jeden Fall von dem neuen Anbieter erstmal übernommen. Mhm. Das ist der Hintergrund, warum ich aber sage, jetzt bin ich durch eine Ausschreibung woanders hingekommen.
Ja. Aber erstmal heißt, also es sind da Vorbehalte.
Es geht erstmal das ganze Personal. Ein fester, es geht das ganze Personal über, wenn das Personal es möchte. Ja. Man kann auch dem Betriebsvorgang widersprechen. Aber wenn man es möchte, geht man erstmal über. Ein fester Arbeitsvertrag zum Beispiel bleibt auch ein fester Arbeitsvertrag. Mhm. Ein Jahr lang kann auch an den Rahmenbedingungen nicht gerüttelt werden. Und nach dem Jahr kann sicherlich der neue Arbeitgeber in dem Fall dann sagen, wir gucken mal, ob wir was anderes machen.
Mhm. Und wie oft findet so eine Ausschreibung statt?
Also die Verträge im Landkreis Pürzel-Mittelmark sind Verträge im Landkreis Pürzel-Mittelmark waren bis jetzt immer so gestrickt, dass eine Ausschreibung stattgefunden hat. Mhm. Über 5 Jahre mit einer optionalen Verlängerung nochmal über 5 Jahre. Mhm. Und nach 10 Jahren muss dann auf jeden Fall wieder eine Ausschreibung gemacht werden oder eine Kommunalisierung. Das Thema hat man gerade im vergangenen Herbst, Thema Kommunalisierung im Rettungsdienst, wobei es da auch Vor- und Nachteile gibt.
Mhm. Weil, also jetzt, also nee, 2 Fragen. Die erste wäre, wir sind jetzt quasi raus aus dieser Entscheidung, ob kommunal oder genau. Wir als Träger. Und jetzt sind wir mindestens 5 Jahre, eventuell aber 10 Jahre wieder.
Nein. Nee? Die okay. Ersten 5 Jahre sind jetzt vorbei am 31.12. Ja. Und der Kreistag von Potsdam-Mittelmark hat in seiner Sitzung, ich glaube Oktober vor das Jahr, möchte mich aber jetzt nicht festlegen, zumeist im vergangenen Jahr hat sich dazu politisch entschieden, dass die Verlängerungsoption nochmal genommen wird. Mhm. Das heißt, wir haben bis 2028 jetzt den Auftrag im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit den 3 Rettungswachen hier in Bedels, in Treuenbrietzen und in Niemek Rettungsdienst zu fahren.
Mhm. Okay, also und dann wird komplett neu geguckt nach 2028?
Genau, also im Vorfeld, ich gehe davon aus, wird schon 2027 beginnen, wird entweder eine Ausschreibung vorbereitet, wie das bis jetzt war, oder es wird kommunalisiert. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, das ist aber noch ein bisschen schwammig, die Möglichkeit der Bereichsausnahme. Das heißt, der Rettungsdienst kann an Hilfsorganisationen einfach vergeben werden.
Okay.
Ja, wurde bis jetzt aber im Landkreis noch nicht gehandhabt. Bis jetzt wurde immer eine Ausschreibung gemacht. Ja.
Und also klingt jetzt vielleicht fies die Frage, aber gibt es Träger, in die Mitarbeitenden nicht wechseln wollen? Oder ist es eigentlich ihr Hauptwehsprung? Sind da alle ähnlich aufgestellt?
Ja, die Frage ist ja die, wenn ich ein Mitarbeiter im Rettungsdienst bin, Rettungssanitäter, welche Wahl habe ich denn? Mhm. Ja? Das stimmt. Im Prinzip meistens ja so, da die Ausschreibung ja nicht pro Rettungswache erfolgt, sondern in Losen erfolgt, ist es so, dass wenn ich jetzt sage, nee, ich gehe da nicht rüber, hat ja wahrscheinlich mein alter Arbeitgeber, der dann möglicherweise keinen Rettungsdienst mehr fährt in dem Landkreis, keine Arbeit mehr für mich.
Ja, stimmt.
Also wird kaum jemand sagen, ich mache das nicht. Es gibt solche Konstellationen, wo zum Beispiel derselbe Anbieter im Nachbarlandkreis noch Rettungsdienst fährt, wo man sagt, vielleicht hat er Lust, dort zu fahren. Mhm. Das ist durchaus möglich. Aber in der Regel sind ja die Stellen auch voll.
Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Okay. Also ist man schon so ein bisschen nötig klingt doof, aber ja, da müsste schon übergehen, wenn man nicht was von sich neu machen möchte.
Ich sag mal so, es gibt Mitarbeiter, gerade im Los Bad Belzig, da gehören 4 Rettungswachen zu. Mhm. Bis 2018 hatten wir das Los Bad Belzig auch, da hatten wir 7 Rettungswachen. Und dort gibt es Mitarbeiter, die waren damals mit mir zusammen beim Roten Kreuz bis 2008, sind dann mit zu den Johannitern gegangen und arbeiten jetzt bei Falk und haben eigentlich nie die Wache gewechselt.
Ja, ja.
Ja, nur immer der Arbeitgeber ist gekommen.
Interessiert es denn irgendwann noch, wer Arbeitgeber ist?
Ich sag mal so, diese Zugehörigkeit zum Unternehmen, die ist natürlich das schwierig zu leben, wenn so ein Wechsel stattfindet.
Ja.
Weil im Endeffekt, es gibt Mitarbeiter, die auch ernsthaft sagen, mittlerweile ist mir egal, was ich für ein Zeichen auf der Brust habe. Das ist so ein negativer Punkt an der Ausschreibestrategie, die der Landkreis hier macht.
Ja.
Ja? Es gibt auch sicherlich viel positive Punkte.
Hast du ja gesagt. Jetzt,
genau.
Das wäre die 2. Frage gewesen.
Positiv ist zum Beispiel, und das haben wir auch schon gemacht, zum Beispiel fahren ja auch die Johanniter in Brammer an der Havelrettung. Mhm. Und die hatten vor Jahr ein absolutes Personalproblem. Da haben wir zum Beispiel Leute hingeschickt. Mhm. Das kann zum Beispiel ein Landkreis, wenn er es selber macht, nicht machen. Es wird kein anderer Landkreis Leute zur Verfügung stellen. Denn es ist ein Riesenvorteil, dass wir uns Also die Leiter Rettungsdienst treffen sich mindestens alle Vierteljahr, einmal in Berlin, alle Leiter Rettungsdienst aus dem Land Brandenburg, der Johanniter. Mhm. Und wir tauschen uns da auch aus. Was macht ihr? Wie macht ihr das? Wie löst ihr das Problem? Das sind alles so eine Vorteile, die man hat, wo man auch mal über den Tellerrand rausgucken kann. Mhm. Wir haben zum Beispiel uns, bevor wir unser neues Rettungsdienstprogramm eingeführt haben, war ich in Königs Wusterhausen, habe mir das dort angeguckt und sowas, da kann man partizipieren, auf jeden Fall. Das sind natürlich so eine Vorteile. Und dass man auch bei eben, gerade im Moment ist ja das ein heißes Thema, bei Personalausfällen auch mal gucken kann, hallo, wie sieht's aus bei dir in Berlin, kannst du mir da mal jemanden schicken? Das ist halt nicht möglich, wenn man das kommunal macht, als Landkreis selbst.
Hätte ich jetzt aber vermutet, also Tatsache hätte ich irgendwie gedacht, klar, wenn da irgendwo Mangel ist, dann helfen die sich auch gegenseitig.
Ist aber sehr schwierig, allein schon vom Arbeitsvertrag her.
Ah, okay, weil die Stunden dann nicht so einfach
sind. Nee, es hat ja zum Beispiel ein Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag, nur mal als Beispiel in Teltow Fleming, mit der Teltow Fleming GmbH, die kreiseigen ist. Mhm. Und die können ja nicht einfach einen Mitarbeiter jetzt nach Potsdam-Mittelmark schicken.
Ja, okay.
Ja, anders ist das. Die Johanniter haben ja nun alle einen Arbeitsvertrag.
Mit einem Dienstherrn.
Mit einem Dienstherrn, da ist das einfacher.
Ja, okay, das stimmt. Ja, krass. Muss man, also nee, hätte ich mir jetzt irgendwie vermutet, dass es irgendwie funktioniert, aber okay. Ja.
Weiter ist es ja so, der Katastrophenschutz, nun sind wir jetzt nicht haben wir keinen Katastrophenschutz, der jetzt direkt an den Rettungsdienst anbindet. Aber trotzdem haben wir ab und zu Leute, die sagen, Mensch, wir wollen mal gucken, wollen das mal verstehen, wie läuft das bei euch? Das ist alles möglich, wenn man das natürlich an Leistungserbringer, gerade an Hilfsorganisationen vergibt. Mhm. Das ist halt, wenn man das landkreistechnisch macht, und da hat die JTH auch Erfahrung, wie es in Teltow Fleming gelaufen ist, mit den Ehrenamtlichen dort. Diese Bindung fällt natürlich weg, wenn ich das kommunalisiere alles.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und haben denn, also jetzt von den drei Wachen, die ihr so betreibt, Leute Kontakt zum Katastrophenschutz oder zu den?
Genau, es haben mehrere von uns sind in der Motorradstaffel tätig. Wir haben ja auch selber machen wir ein bisschen Sanitätsdienst. Da spielen auch viele bei uns mit. Ich glaube direkt bei den Rettungszonen in Teltow Fleming ist glaube keiner von uns. Und auch bei der eigentlichen SEG, nur halt bei der Motorradstaffel, die ist ja aber eingebunden in die SEG.
Ja, okay. Ja, genau. Die Motorradstaffel gehört dazu. Hm? Ja, ach Mensch, da war der erst gestern. dann wollte ich dich fragen, also im Prinzip, du bist ja jetzt hier, wie nennt man das jetzt korrekt?
Leiterrettungsdienst.
So, und jetzt gibt es aber pro Wache ja auch nochmal eine Person, die das koordiniert. Und darunter gibt es noch ganz viele andere Berufe, würde ich es mal nennen, die sich unterteilen. Mhm. Also wie funktioniert so eine geschlossene Rettungswache?
Also im Prinzip ist es so, es gibt ja von Qualifikationen, ich fange mal ganz unten an, ich mache es mal andersrum.
Ja, okay, fangen wir an.
Ja? Es gibt ja mittlerweile drei Ausbildungsstände im Rettungsdienst, sage ich mal. Das ist einmal der Rettungssanitäter. Der Rettungssanitäter ist eigentlich derjenige, der den von der Ausbildung her an von der Ausbildung im Rettungsdienst, ich betone Rettungsdienst, im Sanitätsdienst gibt es noch andere Ausbildungen. Im Rettungsdienst ist der Rettungssanitäter im Prinzip die niedrigste Stufe. Ohne Rettungssanitäter kommt man in den Rettungsdienst nicht rein und kann man nicht tätig sein. Dann gab es bis 2014 den Rettungsassistenten. Das war praktisch die nächsthöhere Stufe. Der durfte schon Maßnahmen im Rahmen der Notkompetenz machen, verschiedene Medikamente geben, defibrillieren, intubieren und sowas. Der Rettungsassistent wurde im Prinzip ja 2014 abgeschafft durch ein Notfallsanitätergesetz, was ab dann gilt. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch ganz viele Notfallsanitäter haben, die höchste Ausbildung haben, die auch im Regelrettungsdienst Medikamente geben dürfen, die eine sehr hohe Verantwortung haben. Das ist im Prinzip erstmal der Stand, wie der normale Rettungsdienst läuft. Mhm. Ja, dann hat jede Rettungswache einen eigenen Wachleiter. Der kümmert sich um sämtliche Anliegen. Dann haben wir noch, aber nicht auf jeder Rettungswache, einmal im Los, haben wir Kfz-Verantwortliche, die sich um die Autos kümmern. Mhm. Die Autos gehören uns ja nicht selbst, die wurden uns ja vom Landkreis überlassen.
Ja. Okay.
Aber diese ganzen Wartungen und was alles dazu, da müssen wir uns halt drum kümmern.
Ja, okay.
Und das machen in der Regel unsere Kfz-Verantwortlichen. Okay. Dann haben wir noch einen MPG-Beauftragten und einen Stellvertreter dafür. Der kümmert sich halt darum, dass die Medizinprodukte alle eine vernünftige Wartung bekommen, eine sicherheitstechnische Kontrolle bekommen. Das sind ja alles vorgeschriebene Sachen nach Medizinproduktegesetz und Medizinproduktebetreiberordnung. Das wird alles von dem organisiert. Dann gibt es noch einen Desinfektor bei uns, der sich um Hygienepläne und sowas kümmert. Der macht das aber alles auch fürs Ganze los. Und eine Arzneimittelbeauftragte haben wir noch, die sich um Lagerung und Temperaturwachung von den Arzneimitteln kümmert. Dann hat jede Rettungswache hat noch einen Lagerverantwortlichen. Wir haben ja viele Sachen, die immer nachbestellt werden müssen, die werden auch in den Rettungswachen gelagert. Da kümmern die sich drum, die machen mindestens einmal eine Woche eine Bestellung. Dazu gibt es ein Lagerprogramm.
Was zählen da für Produkte rein?
Das fängt an mit der Spritze, Kanülen, Tupfer. Ach so, ja. Das muss ja alles nachbestellt werden.
Also alles quasi auch medizinische Produkte, die keine Medikamente sind.
Doch, auch Medikamente bestellen die nach. Ja, ja. Auch Medikamente bestellen die nach. Die einzige Ausnahme sind bei den Medikamenten sind Betäubungsmittel. Also alle Medikamente, die in das Betäubungsmittelgesetz fallen, sind verschlossen auf den Rettungswachen und auf den Notarzteinsatzfahrzeugen verschlossen. Und die werden in der Regel immer von dem Standortleiter des jeweiligen Notarztstandortes, das ist ein Notarzt, von denen werden die per Rezept in der Apotheke bestellt.
Ah, okay. Also es ist auch nicht der Wachstellenleiter?
Nein, nee, auch das ist nicht der Rettungswachenleiter, der das macht. Rettungswachenleiter, danke, Entschuldigung. Sondern das macht der, es gibt immer noch, oder der Wachleiter, der ist angestellt bei der JOH und kümmert sich um die Wache, um alles drumherum. Und dann gibt es noch vom Landkreis einen ärztlichen Standortleiter. Das ist nur dort, wo auch ein Notarzteinsatzfahrzeug steht. Das wäre bei uns in Treuenbrietzen und hier in Wählitz.
Ja.
Und der ärztliche Standortleiter, der kümmert sich um die Betäubungsmittel.
Ah, okay.
So muss man sich das vorstellen.
Weil der noch ein bisschen losgelöster ist sozusagen.
Nee, das ist vom Gesetzgeber nicht anders vorgesehen.
Ah, okay.
Genau. Und die Hauptverantwortung hierzu hat der ärztliche Leiter vom Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das ist bei uns ja Dr. Kleber. Der ist angestellt beim Landkreis und der kümmert sich nur um solche Sachen. Der hat übrigens auch die Qualitätssicherungspflicht im Rettungsdienst, in den Fortbildungen, die wir machen. Das hat alles der ärztliche Leiter zu verantworten. Aber nochmal zurück zu den Rettungswachen.
Ja.
Wie gesagt habe, jede Rettungswache hat auch einen Lagerverantwortlichen und meistens Stellvertreter. Dazu haben wir ein Lagerprogramm. Der muss ja eine Übersicht haben, was an Verbrauchsmaterialien rausgegeben wurde. Das wird so geführt, dass im Prinzip nach jedem Einsatz registriert wird, was so alles verbraucht, wird rausgenommen aus den Schränken und dann sieht der Lagerverantwortliche halt, was er nachbestellen muss, muss sicherlich auch mal eine visuelle Kontrolle machen. Manchmal rutscht auch ein Medikament oder ein Verbrauchsmaterial durch, was ich nicht abgetragen habe, damit er einen Überblick hat.
Also genau. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn du das erzählst, ne, jetzt fährt ein Team, wahrscheinlich mindestens 2 Personen zu irgendeinem Einsatz. Keine Ahnung, was da jetzt vorgefallen ist, irgendein Unfall oder so. Und dann sind die ja, also würde ich mir jetzt so vorstellen, aber vielleicht ist es in der Realität anders, irgendwie ja auch schnell dabei, Hilfe zu leisten. In meiner wilden Fantasie reißen sie die Pakete auf, weil halt was benötigt wird, wird dann halt einfach mal schnell benutzt und packen den Menschen ein und fahren den halt dahin, wo er eben hin muss. So. Und steht einer daneben, schreibt auf dem Protokoll Tatsache dann auf, das und das haben wir uns jetzt hier rausgenommen, nee. Oder muss man das danach pflegen? Also weil das stelle ich mir wirklich hektisch vor, so, weißt du?
Das ist eigentlich kein Problem.
Ja.
Bei kleineren Sachen merkt man sich das. Und sollten es wirklich eine größere Sache sein, wo ich keinen Überblick mehr habe, jedes Fahrzeug im Landkreis Potsdam-Mittelmark, also nicht bis von den Johannitern, im Landkreis Potsdam-Mittelmark, hat eine Checkliste, dass auf allen Fahrzeugen im Landkreis Potsdam-Mittelmark dieselben Materialien drauf sind.
Ah.
Und im Zweifel, wenn ich keinen Überblick mehr hatte, mache ich halt meinen Schrank auf, nehme meine Checkliste. Warte mal, jetzt muss ich mir ganz...
Ja, Geran.
Wenn man denn wirklich einen Einsatz hat,
ja.
Wo man wirklich einen Überblick verloren hat, ich sag mal nur ein Polytrauma beim schweren Verkehrsunfall oder bei einer Reanimation ist dasselbe. Man weiß zwar ungefähr, was man braucht anhand der Algorithmen, die man hat, aber auf jede Spritze. Das hat man nicht auf dem Schirm. Ja. Dann macht man halt seinen Schrank auf, seinen Koffer auf, nimmt seine Checkliste, kontrolliert alles, die Anzahl und füllt das danach und trägt das hinaus ab.
Das macht man dann logischerweise, nachdem der Patient weggebracht ist.
Das macht man auf der Rettungswache. Entweder hat man so viel verbraucht, das gibt es auch, dass das Fahrzeug ab Krankenhaus nicht mehr einsatzbereit ist. Mhm. Ist aber nicht ganz so oft. Aber nach so einer Reanimation, wo ich wirklich viele Sachen verbraucht habe, kann das schon mal sein, dass das Auto nicht mehr einsatzbereit ist. Dann fahren die zurück zur Wache, reinigen das Auto, füllen das Auto auf und tragen das halt dementsprechend ab. So mit der Lagerverantwortung einen Überblick mal.
Ja, ja, okay. Und es würde aber bedeuten, wenn Sie noch einsatzbereit sind, können Sie ab Krankenhaus im Prinzip, fahren Sie dann theoretisch erstmal wieder hierher und dann auf dem Weg hierher, wird passiert und kommt eine Alarmierung, müssen Sie dann gleich wieder weiter.
Genau. Ja. Völlig richtig. Das sind dann die typischen Folgeeinsätze. Mhm. Das passiert auch, es ist ja nicht nur, dass wir im Landkreis Potsdam-Mittelmark fahren. Zum Thema Folgeeinsätze ist es auch so, wenn wir zum Beispiel in Potsdam im Krankenhaus sind und die Potsdamer haben gerade kein eigenes Auto zur Verfügung, dass die auf unser Auto auch zurückgreifen.
Ja,
okay. Dann kann es auch mal passieren, wenn ich im Krankenhaus in, ist mir selber schon mehrmals passiert.
Ja.
Ich fahre ja auch ab und an mal noch, ich sitze ja nicht nur hier.
Wirklich?
Ja, ja. Es ist wirklich so, dass wir dann entweder oder in der Regel über die Brandenburg oder Potsdamer Leitstelle informiert werden, Mensch, übernimmt mal den Einsatz und dann fahren wir halt in Potsdam rennen. Das passiert auch.
Ah, okay. Und wie erkennen die, dass ihr da seid? In dem Raum?
Das geht, erstmal haben wir einen, in welchem Raum?
Also Raum Potsdam, Entschuldigung.
Genau, also im Prinzip ist es erstmal so, wir haben ja in unserem Funk Statusmeldung. Da haben wir verschiedene Zahlen, die wir sagen. Zum Beispiel, wenn ich die 3 drücke, dann habe ich den Einsatz übernommen. Die 4, ich bin beim Patienten angekommen. Die 7, auf dem Weg zum Krankenhaus. Die 8, im Krankenhaus.
Ja.
Und zusätzlich sind unsere Autos noch ortbar per GPS. Dadurch weiß die Leitstelle immer, wo die Autos stehen.
Und wo sitzt die Leitstelle?
Unsere Leitstelle sitzt im Brandenburg an der Havel. Die Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel, ich sag mal, hat Verträge mit 3 Gebietskörperschaften. Das ist einmal der Landkreis Potsdam-Mittelmark, der Landkreis Teltow-Fleming und die Stadt Brandenburg an der Havel.
Ja.
Die 3 werden von einer Leitstelle in Brandenburg an der Havel bedient.
Ja.
Genau.
Also alles, was darüber hinausgeht, würden Sie jetzt an Rettungsfahrzeugen auch gar nicht vom Schirm haben?
Doch, die sehen das auch.
Ach, das sehen die auch.
Ja. Wenn die das wollen, sehen die das auch, genau.
Ja.
Und die Leitstelle in Potsdam macht zum Beispiel die Stadt Potsdam, denn Havelland, ich glaube, Ruppiner Land, glaube ich noch. Zumindest da oben noch irgendwas. Das kann ich jetzt aber nicht genau sagen.
Okay.
Genau. Und es ist ja so, dass die Leitstellen auch untereinander kommunizieren. Das ist kein Problem.
Ja.
Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Kuriositäten, dass zum Beispiel im Landkreis Potsdam-Mittelmark das Gebiet um Caesar und sowas wird ja vom Notarzt aus Brandenburg an der Havel bedient. Da fährt ja kein Notarzt aus Potsdam-Mittelmark hin. Es gibt ja auch diese gebietsübergreifenden Verträge unter den Landkreisen.
Okay, also das funktioniert dann schon.
Genau.
Ja, auch wenn man nicht dem Landkreis der Stadt anhört.
Genau.
Jetzt hattest du zum Anfang ja einmal ganz kurz erzählt, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Notarzt. Und man braucht aber mindestens einen Notfallsanitäter auf dem Wagen oder könnte man auch anders losfahren?
Also es ist seit... jetzt muss ich kurz überlegen. Eigentlich war es seit 31.12.2022 mal diese Zeit vorbei, wo ein Rettungsassistent und ein Rettungssanitäter zusammen auf dem Auto sitzen dürfen.
Ja.
Also zumindest auf dem Rettungswagen.
Mhm.
Ja? Ab 01.01.23 sollte es so sein, dass im Land Brandenburg auf jedem Rettungswagen einmal der höchst qualifizierte Notfallsanitäter sitzt und ein Rettungssanitäter als Fahrer als Mindestqualifikation.
Ja, okay.
Aufgrund von verschiedenen Umständen, auch in unserem Landkreis und in anderen Kreisen, hat man das nochmal verschoben bis zum 31.12.2025.
Ah, okay.
Was aber feststeht, bis zum 31.12.2025 dürfen wir auf unseren Rettungswagen im Land Brandenburg nur, also die Mindestqualifikation muss einer als Rettungsassistent haben und ein Rettungssanitäter. Das dürfen nur 2 Assistenten, 2 Notfallsanitäter, das geht alles, aber 2 Rettungssanitäter, das darf nicht sein. Nur auf dem Krankentransportwagen, da dürfen 2 Rettungssanitäter fahren.
Das heißt, Im Prinzip müssten die Assistenten nachgeschult werden.
Genau,
ja.
Da sind wir jetzt bei. Ach. Oder eigentlich sind wir fertig.
Ach ja, herzlichen
alle, Glückwunsch. Ja, alle, die sich bereit erklärt haben und wollten den Notfallsanitäter machen, haben das auch gemacht, alle Rettungsassistenten. Mhm. Wir hatten bis vorher noch ein paar Rettungsassistenten, noch jetzt haben wir noch ein paar Rettungsassistenten bei, die in der nächsten Zeit in die wohlverdiente Rente gehen. Mhm. Die haben natürlich gesagt, machen wir nicht mehr.
Ja,
genau, jetzt ist es im Prinzip bei uns so, dass was jetzt nachkommt, sind in der Regel unsere Auszubildenden, die ja über 3 Jahre ausgebildet werden zum Notfallsanitäter. Der Notfallsanitäter ist jetzt ein Beruf, der unter das Berufsbildungsgesetz fällt. Mhm. Das war bei dem Rettungsassistenten nicht so. Der Rettungsassistent musste von ihm selber bezahlt werden. Da gab es auch kein Lehrgeld, wie man das so kennt. Ähnlich wie bei einem Heilerziehungspfleger. Ich glaube, die hatten dasselbe Problem.
Ja, und wie lange dauerte die Ausbildung?
In der Regel 2 Jahre als Rettungsassistent.
Also muss man denn schon wollen. Also 2 Jahre Verdienstausfall?
Genau. Es gab damals noch so eine Modelle, da hat man das von den Arbeitgebern her gefördert, dass man eine Freistellung wenigstens gemacht hat und sowas. Da gab es schon Möglichkeiten, aber es ist anders wie jetzt. Jetzt ist es so, dass wir eine Schule als Vertragspartner haben. Dann stellen wir Auszubildende ein. Die in der Regel ist es so, oder Stand jetzt ist es so, dass wir beim 1.10. beginnen.
Ja.
Dann über 3 Jahre 2 Notfallsanitäter ausbilden und Notfallsanitäterinnen. Und nach 3 Jahren sind die halt fertig und bleiben hoffentlich bei uns.
Ja, ich drücke euch die Daumen.
Ja, ja.
Oh, war ja. Und der Rettungssanitäter, wie lange braucht der und wie funktioniert das? Also wäre jetzt quasi, wenn ich den Eintritt in eine Rettungswache haben möchte, die erste Hürde, die ich nehmen muss, oder?
Genau, das ist, kann man sagen, als Hürde ist so. Also Rettungssanitäter ist kein Beruf.
Ah ja.
Das ist immer noch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Lehrgang.
Ja. Ah.
Der läuft sich über, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 520 Stunden oder sowas.
Mhm.
Also im Endeffekt ist man, wenn man Schule und Rettungswachenpraktikum und Klinikpraktikum hintereinander wegmacht, ist man nach 4 Monaten fertig.
Ah ja, okay.
Genau.
Ja, ist ja
und dann braucht man noch einen C1-Führerschein. Das ist der kleine LKW-Führerschein, weil die Rettungswagen sind mittlerweile alle schwerer als 3,5 Tonnen.
Mhm.
Genau. Und das muss man mitbringen und dann kann man sich bewerben. Muss allerdings alles selber finanzieren.
Ah, okay.
Oder man findet jemanden, der es finanziert, also die Jobcenter und sowas, die machen das schon mal bei Arbeitslosen, die eben keine Perspektive haben, wo die sagen, wir würden das machen, das ist durchaus möglich.
Und habt ihr Bedarf an Menschen, die das machen? Also ist es hilfreich? So zu, klingt jetzt doof. Mit Sicherheit ist es hilfreich, aber ist es, ist der Bedarf da, dass man sagt, ich brauche dringend auch so ein paar Rettungssanitäter?
Also Rettungssanitäter ist Bedarf da, sage ich mal. Ich gucke mal einen Tellerrand hinaus.
Ja,
oh, scheiße. Mach's mal aus, kann sein, dass ich weg muss jetzt. Oh, man schäme mich.
Warte,
wir waren bei der Ausbildung und ob Bedarf ist für einen Rettungssanitäter.
Ja, genau.
Also grundsätzlich ist Bedarf auch an Rettungssanitätern. Gerade wenn man sich mal die ganze Fläche anguckt, es kommen immer mehr Rettungsmittel und Rettungswachen auch zu. Ein gewisser Bedarf ist schon da. Wo der Bedarf noch viel, viel größer ist, ist der Bedarf an Notfallsanitätern.
Ah, okay.
Also Notfallsanitäter ist, ich weiß nicht, wo sie alle so hin sind, aber ist überall Mangelware. Es ist förmlich wie Goldstaub.
Krass.
Und das ist nicht bloß bei uns hier im Landkreis so, das ist, also alle, die ich höre, haben freie Stellen als Notfallsanitäter.
Das wäre jetzt Sache meine Frage gewesen, wenn du ja sagtest, ihr trefft euch einmal, weiß ich nicht, im Monat?
Alle Vierteljahr ungefähr.
Oder alle Vierteljahr, genau. Und da sind ja auch Berliner Wachleiter dabei oder Leiter Rettungsdienst. Haben die ähnliche Probleme oder ist es total abweichend?
Nein, ist genau dasselbe.
Ja.
Das meinte ich ja. Also es ist kein Problem, kein Sonderproblem von Potsdam-Mittelmark oder von Teltow-Fleming, was jetzt gerade Nachbarkreis ist. Das ist generell ein Problem.
Ja.
Notfallsanitäter zu finden. Hängt möglicherweise auch damit zusammen, Notfallsanitäter werden auch gerne von Kliniken eingestellt für die Notaufnahmen, da die Ausbildung wirklich so spezialisiert ist, dass sie dort auch gut mitarbeiten können.
Okay. Na? Und Klinikpersonal fehlt ja irgendwie auch. Von daher.
Ja.
Aber die Ausbildungsplätze sind ja immer ganz gut besetzt, oder?
Genau.
Auch schnell vergeben.
Haken ist natürlich, dass wir nur zwei ausbilden können pro Lehrjahr.
Ja.
Das haben wir ja nicht festgelegt. Das legt das Ministerium fest. Anhand der Lehrrettungswachen, die gucken sich das an.
Mhm.
Wie sind die Räumlichkeiten? Wie hoch sind die Einsätze? Wie viele Fahrzeuge gibt es dort? Und danach legt das Ministerium fest oder das Landesamt für Gesundheitsarbeitsschutz und so ähnlich heißt das. Die legen fest, die Lehrrettungswache darf so uns viel ausbilden.
Ja, okay.
Und Problem ist eigentlich, wir kommen jetzt so in die Jahre rein, wo die Leute in Rente gehen, auch Rettungsassistenten halt in Rente gehen, die auch ersetzt werden müssen, die damals so nach der Wende, sag ich mal, den Rettungsdienst hier so aufgebaut haben. Die sind jetzt so um die 60 und die gehen jetzt in Rente. Und ich kann im Moment gerade mal mit den Leuten, die fertig werden als Notversicherter, das auffangen.
Ah, okay.
Und dann hat man ja immer noch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die normale Fluktuation.
Yeah.
Es zieht mal jemand weg, es geht mal irgendjemand ganz aus dem Beruf. Oder es gehen ja viele auch, die Notversicherter sind, gehen studieren.
Mhm.
Ja, die Fluktuation hat man ja auch. Und da haben wir schon so unsere Sorgen, sag ich mal.
Ja, kann ich verstehen.
Hm?
Und kann man also jetzt so konkret irgendwo, ja, nicht Stellenausschreibungen, aber gibt es Pools, an denen man sich nicht bedienen kann, aber wo man herantreten kann? Also wo man weiß, da ist eine verlässliche Quelle, die kommen häufig aus dem und dem Beruf oder die Rettungssanitäter nachbilden oder irgendwie so, dass man sagt, da guckt man noch am Personal? Oder ist man da völlig so, wir müssen ausschreiben und warten, was passiert?
Na, im Prinzip ist es so, Rettungssanitäter, da kann man immer mal in den Schulen nachfragen.
Mhm.
Weil wenn man Rettungssanitäter werden will, das hat mir ja vorhin schon gesagt, kann ich ja selber sagen, ich möchte Rettungssanitäter werden, ich melde mich bei einer Schule an, bin irgendwann fertig und bin dann eigentlich auf dem Markt.
Ja,
ja?
Als Rettungssanitäter.
Als Rettungssanitäter. Mhm. Da haben wir auch Verbindungen zu den Schulen, wenn da irgendwas ist, dass die auch mal sagen, dort ihren Lehrgang machen, die fragen ja auch, Mensch, habt ihr irgendwo. Das ist ja auch möglich, genau.
Ja.
Und da haben wir schon Verbindungen. Bei Notfallsanitätern ist es ja so, dass die immer einen Ausbildungsbetrieb haben.
Ach so.
Die werden ja nicht fertig und sind auf dem Markt dann, sondern die haben ja einen Ausbildungsbetrieb.
Mhm.
Und die meisten Ausbildungsbetriebe machen das ja ähnlich wie wir.
Mhm.
Die versuchen natürlich, ihre ausgebildeten Notfallsanitäter
zu halten.
Logisch. Ja.
Klappt das gut bei uns?
Bisher ja, muss ich sagen. Bisher ja. Müssen wir mal schauen, wie es die Zukunft bringt. Das ist ja keiner.
Aber also, dass man jetzt die Rettungssanitäter, die man schon hat, nachbildet zu einem Notfallsanitäter?
Kann man auch machen.
Müssen die 3 Jahre dann nochmal machen?
Ja.
Auch.
Die müssen auch 3 Jahre machen. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr haben wir jemanden, der ist Rettungssanitäter, der hat gesagt, ich will Notfallsanitäter werden.
Mhm.
Der wird den 3-Jahres-Lehrgang machen, als rein Auszubildender. Und dann gibt es noch die Option, dass man das über 4,5 Jahre macht, nebenberuflich.
Mhm.
Da ist man dann halb Rettungssanitäter und halb Azubi.
Ah.
Ist aber auch von den Diensten schwer händelbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Möglichkeiten gibt's.
Das wäre für ihn dann finanziell wahrscheinlich besser.
Aber auch länger,
ja.
Also, und 4,5 Jahre ist schon...
Ist auch knapp.
Ist schon eine Zeit.
Ja,
also,
das stimmt.
Und das muss man schon irgendwie durchhalten. Er hat sich zum Beispiel für die härtere Variante in Anführungsstrichen entschieden. Er hat gesagt, nee, er macht das über 3 Jahre, er kriegt das irgendwie hin und macht das halt so.
Ja, okay.
Ich kann das ja so verstehen. Machen wir uns das schon, wenn ein Rettungssanitäter, der vielleicht Familie hat, eine Familie ernähren muss, wo die Frau vielleicht in dem Bereich ist, der nicht ganz so gut bezahlt wird, sage ich mal, dass der dann sagt, okay, ich gehe jetzt als Auszubildender mit, ich glaube, wobei die Juanita schon gut zahlen, es auszubilden.
Ja,
ich glaube, knapp 1.100 Euro kriegen die.
Ich verstehe gar nichts. Also Punkt ist scheinbar nochmal eine ganz eigene Sprache.
Ja, ja.
Nee, aber das ist scheinbar nichts los.
Nee, der ist nochmal ausgelöst worden. Entweder ist wirklich was, der muss wirklich weg, oder ist wirklich nur... Also bei Brandmeldeanlagen ist es so, also außer des Protokolls
hier,
dass, ich sag mal, 99% sind Fehlalarmierung.
Aha.
An dem Brand das Essen, und das ist, ich glaube, eine Senioreneinrichtung.
Ah, und ihr müsstet jetzt vielleicht dann los, weil dann mehrere Menschen auf immer...
Das hat aber nichts mit dem Rettungsdienst zu tun.
Ah, okay.
Ich bin jetzt gerade im Moment nebenbei organisatorischer Leiter Rettungsdienst.
Ja.
Da bist du richtig bestellt vom Landkreis und dort fährst du in der Regel zu Großschanzeln, großen, wenn, ich sag mal, wenn das da jetzt wirklich brennen würde, hast du wahrscheinlich viele Verletzte und sowas. Das musst du koordinieren. Mhm. In welche Kliniken die kommen, wie viele Fahrzeuge du noch brauchst und.
Ah, okay.
Genau.
Aber es ist ja trotzdem spannend.
Ja, absolut.
Ich glaub nicht ganz so neben dem Protokoll.
Na okay, hat aber nichts mit dem...
Hat nichts mit der Johannita zu tun, aber mit dir.
Nur so ein bisschen, ja.
Ja. Aber es kann man ja trotzdem... Naja, mal gucken. Genau. Jetzt habe ich aber tatsächlich den Faden verloren.
Wir waren bei Rettungssanitätern.
Nachbilden lassen.
Und genau, über 4,5 Jahre. Und er hat sich eben entschieden, die härtere Nummer in Anführungsstrichen zu machen. Hat gesagt, nee, wenn ziehe ich das in 3 Jahren durch.
Mhm.
Und dann ist es gut.
Okay, ja. Und dann habt ihr aber auch nur einen mehr.
Genau, naja, wir haben jetzt Vorstellungsgespräche gehabt und haben uns auch für eine Auszubildende entschieden.
Mhm.
Genau, und wie gesagt, wir machen noch die zwei nehmen wir auf jeden Fall jedes Jahr,
weil
wir anders gar nicht können. Und wir versuchen jetzt noch, da bin ich aber noch nicht weitergekommen, wir versuchen jetzt nochmal zu schauen, ob wir vielleicht die Rettungswache Treuenbrietzen, ist ja auch ein Notarztstandort, als Art Außenstelle mit einbinden können, dass wir vielleicht 3 ausbilden können. Muss man mal schauen. Das ist aber noch ganz, ganz im Anfang.
Mhm.
Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen.
Ja, okay, verstehe. Mhm. Und jetzt hätte mich noch interessiert, du hast den Rettungssanitäter, den Notfallsanitäter auf einem Wagen. Was darf denn ein Rettungssanitäter alles machen? Also weil du sagtest ja zum Beispiel Medikamentengabe nicht, leuchtet irgendwie ein.
Im Prinzip ist es so, um das mal vielleicht so zu sehen, der Rettungssanitäter assistiert dem Notfallsanitäter und der Notfallsanitäter assistiert dem Notarzt.
Ja,
okay. Ja, wobei man so sagen muss, mittlerweile ist so, die Rettungssanitäter dürfen auch im Rahmen der Reanimation das von unserem Ärztinleiter freigeben. Ist es so, dass das vom Ärztinleiter freigeben und wir müssen ja auch alle Rettungsassistenten, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter einmal im Jahr ein Reanimationstraining machen.
Mhm.
Das ist auch wie so eine kleine Abnahme. Und in diesem Rahmen der Reanimation darf ein Rettungssanitäter auch Medikamente geben. Adrenalin zum Beispiel, das ist alles kein Problem.
Mhm.
Aber im normalen Einsatz ist es so, dass es für die Rettungssanitäter halt so ist, dass die dem Notfallsanitäter anreichen.
Mhm.
So muss man sich das vorstellen.
Okay, ja.
Sicherlich darf man mal nicht vergessen, sicherlich ist die Bildung unterschiedlich, aber im Endeffekt ist man immer ein Team auf dem Auto.
Mhm.
Das ist anders, ich sag mal, wie wenn man jetzt 20 Leute im Büro hat, wo es verschiedene Hierarchien gibt, das gibt es halt dort nur in der Unterschied Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Und zum Schluss, einer kann nicht ohne dem anderen.
Mhm. Ja. Das stimmt. Okay, nee, genau. Also wenn ihr jetzt ihr habt eure Wache organisiert, ihr schreibt eure Einsatzpläne und so weiter und so fort. Und jetzt, also wir können ja mal durchgehen. Wenn du als Rettungssanitäter bis Notfallsanitäter bis Notarzt, die fahren ja auch nicht immer mit die Notärzte, glaube ich. Mhm. Und du hast so deine Woche oder 2 Wochen auf der Wache. Wie sieht die aus? Wie funktioniert so eine Alarmierung? Wie oft muss man rausfahren? Und wonach entscheidet sich auch, wie groß so eine Wache ist? Also darfst du frei entscheiden, wie viel Personal hast du da? Oder du weißt, was ich meine. Also wie viele Auflagen gibt es und wie frei seid ihr in eurem ganzen...
Also grundsätzlich so, wie viele Fahrzeuge vorgehalten werden und wie viele Fahrzeuge, wie viele Rettungswachen entscheidet der Träger des Rettungsdienstes. Das macht der Landkreis selber. Da gibt es verschiedene Parameter, wo zum Beispiel 2 RTWs hinkommen. Da werden Analysen gefahren, wie oft die Fahrzeuge rausfahren, wie oft es da eine Überschneidung gibt.
Mhm.
Wenn das eine Auto raus ist, kommt ja dann das nächste, wie oft das passiert. Da gibt es richtige Programme zu, die sowas ermitteln.
Aha.
Und zu den Standorten ist es so, es gibt im Land Brandenburg ein Landesrettungsdienstgesetz.
Mhm.
Dort ist eine gesetzliche Hilfsfrist beschrieben.
Mhm.
Die Hilfsfrist heißt, dass ich jeden Ort an der Straße innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erreichen muss. Und danach werden die Rettungswachen, die Standorte der Rettungswachen ausgewählt.
Ah, ja.
Das ist im Prinzip so, nach Alarmierung ist im Land Brandenburg muss...
Corona, nicht verstanden.
Unkooperative Bewohner.
Ja, wenn du dann noch verstehst, das ist ja
nicht. Ja. gesagt, das legt der Träger des Rettungsdienstes, in unserem Fall in Kaspurzer Mittelmark fest, anhand der gesetzlichen Vorgaben. Mhm. Und dann wird im Rahmen der Ausschreibung festgelegt, wie die Vorhaltung oder die Vorhaltung der Fahrzeuge wird vorgegeben vom Landkreis und wir sagen dann, dazu brauchen wir das und das Personal.
Ja, okay.
Und das ist Teil der Ausschreibung dann.
Ja. Und wie lange sind die Zeiten, um einen Ort zu erreichen oder um alle Orte zu erreichen?
15 Minuten.
15 Minuten.
Da wollte ich noch nach oder weitermachen.
Ja.
Und zwar ist das so, ab Notrufeingang, in dem Moment, wo der Disponent in der Rettungsleitstelle das Fahrzeug ausgewählt hat, alarmiert hat, 10 die 15 Minuten.
Ah, okay.
Im Land Brandenburg.
Das heißt, also hier oben sieht man ja auch so ein paar Schlaf- oder Ruheräume.
Genau.
Und so weiter und so fort. Und wenn jetzt die Person, die da im Bett liegt, muss halt quasi aufspringen, sich anziehen.
Genau, wir haben, man muss sich vorstellen, die Hilfsfrist ist wirklich die Zeit von dem Moment, wo der Leitstellenmitarbeiter auf den Knopf drückt, bis wir die 4 drücken auf unserem Funkgerät. Und dann vor Ort sind.
Ah, okay. Ja.
Und diese Hilfsfrist oder die Zeit der Hilfsfrist setzt sich aus mehreren anderen Zeiten zusammen. Wir haben einmal die Ausrückezeit. Mhm. Wir müssen innerhalb von 90 Sekunden, müssen wir das ob Tag, ob Nacht, die Rettungswache verlassen haben.
Ach, krass.
Ja. Und dann haben wir, und wenn man zählt, dann habe ich ja schon 90 Sekunden weniger. Mhm. Dann kommt noch die Anfahrtszeit, bis ich dort vor Ort bin. Und das alles zusammen jetzt ist die Hilfsfrist. Und das müssen wir in 15 Minuten hinbekommen.
Ja.
Wobei 15 Minuten, es gibt nur noch wenige Bundesländer, die 15 Minuten haben. Mhm. Es gibt schon mehrere Bundesländer, oder es gibt generell mehrere Bundesländer, die eine viel kürzere Hilfsfrist haben. Sachsen-Anhalt hat zum Beispiel 12 Minuten nur.
Ah, okay.
Genau.
Was ist denn jetzt, also ich würde mir jetzt vorstellen, wenn jetzt diese 15 Minuten nicht mehr haltbar sind, aus welchen Gründen auch immer, wäre es ja insofern in Anführungsstrichen positiv, weil daraus würde resultieren, irgendwo muss eine neue Wache entstehen, oder?
Genau.
Ja.
Genau.
Aber im Umkehrschluss ist es ja eigentlich auch nicht positiv, weil, oder?
Genau, also, dann ist möglich, das eruiert man ja öfters. Mhm. Und jetzt müsste ich glaube 2005 oder 2006 hat es mal so eine große Analyse gegeben, wo man festgestellt hat, dass im Landkreis Potsdam-Mittelmark, was ich 4 oder 5 Rettungswachen fehlen. Dadurch sind ja damals solche Wachen wie Niemek, Dahlen, Großkreuz, das gab es ja alles nicht, wo ich angefangen habe.
Ah, okay.
Ja, das ist ja erst nach und nach zugekommen. Nee, Niemek, glaube ich, war schon immer. Dahlen war das, was zugekommen ist, Großkreuz, Burgheide damals, wo nachher das zweite Auto hier nach Belitz kam. Das ist damals in dem Rahmen alles passiert.
Okay.
Genau. Und sowas wird auch regelmäßig gemacht, weil der Landkreis will sich natürlich auch nicht hinstellen, wenn es mal eine klar gibt, wegen Organisationsverschulden. Mhm. Ja, es passieren immer mal Sachen. Ich sage mal so, wenn glatter es ist, Ankommen ist ja Pflicht.
Mhm.
Und dann wird man die 15 Minuten auch nicht schaffen.
Mhm.
Ja, aber in der Regel ist es so, dass auch bei unseren Leuten, wenn die Hilfsfrist überschritten wird, kommen Nachfragen von der Leitstelle, wo die schriftlich dann das begründen müssen oder es gleich, wir haben auch so in unseren Tablets, wir haben ja keine Papierprotokolle mehr, in unseren Tablets haben wir auch gleich so Sachen, wenn ich schon merke, ich habe die Hilfsfrist überschritten, kann ich das auch gleich dort eintragen. Ja, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, verstehe. Also wenn jetzt Witterungsbedingungen oder...
Witterungsbedingt. Ja. Stau auf der Autobahn, Stau auf der Landstraße, da komme ich auch nicht mit 70 oder 80 km/h durch.
Ja,
das sind so Sachen, wo ich das halt nicht schaffe.
Ja.
Aber in der Regel ist das alles so ausgerechnet, oder sollte es so sein, dass von den Rettungswachen halt die 15 Minuten in ihrem Rettungsdienstbereich eingehalten werden können.
Okay.
Ja, es gibt ja auch so eine Fälle, ich sag mal so, hier in Belitz sind alle Autos draußen und jetzt kommt noch ein Notfall, dann kommt Michendorf.
Ah, ja.
Und Michendorf wird es ja auch nicht in 15 Minuten schaffen.
Mhm.
Ja, dann verlässt man aber, die verlassen denn ja ihren eigentlichen Rettungsdienstbereich und das ist die Begründung, warum sie es nicht schaffen.
Ah, okay.
Ja. Und daraus resultiert dann wieder, wenn das zu oft ist, ob man nicht schaut, ob man hier noch ein Auto hinstellt. Nur mal als Beispiel. Mhm. So muss man sich das vorstellen.
Ja. Ich hatte vorhin auch, als du meintest, ihr fahrt ja auch in Potsdam und könntet ja auch von der Potsdamer Leitstelle quasi irgendwo hin delegiert werden. Kann das dann auch passieren, dass ihr hier nicht mehr einsatzfähig seid?
Sind wir ja denn nicht.
Ja.
Wenn wir in Potsdam fahren.
Aber ihr habt ja nicht, hier nicht nur ein Auto.
Im Moment haben wir jetzt 2.
Ja.
Aber nur bis 23 Uhr in der Woche.
Ach so, ah, okay.
Wir haben hier 2 RTWs stehen im Darüber können wir auch mal reden, wie viele Autos wir brauchen.
Ja. Mitarbeiter wäre auch noch toll.
Genau. Also so, wir haben, um da mal hinzuschwenken, wir haben ja die drei Rettungswachen, das ist einmal hier Beelitz-Heilstätten, dann Treuenbrietzen und Niemek. Hier in Beelitz haben wir zwei RTWs stehen. Mhm. Ein RTW fährt rund um Uhr 24, also nicht, wird vorher halt in 24 Stunden rund um. Und der zweite RTW wird von Montag bis Freitag von 7 bis 23 Uhr vorgehalten und am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr.
Ja.
Das war zum Beispiel auch anders. Bis 2016 ist der von Montag bis Sonntag, glaube ich, nur von 7 bis 19 Uhr gefahren. Mhm. Und da sind alles, das ist zum Beispiel ein Ergebnis daraus, dass hier das Auto öfters gebraucht wurde und von anderen Rettungswagen Autos herkommen muss.
Okay.
Genau. Dann haben wir hier noch ein Notarzt-Einsatzfahrzeug. Das ist besetzt vom Notarzt und einem Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter. Und das Auto wird auch rund um die Uhr besetzt, vom Montag bis Sonntag oder Montag bis Montag. Dann haben wir in Treuenbrietzen ein RTW stehen, der rund um die Uhr besetzt wird, 24/7. Und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, genauso wie in Beelitz, auch 24/7. Und wir haben noch einen Krankentransportwagen in Treuenbrietzen, der fährt vom Montag von 8 bis 17 Uhr.
Was ist der Unterschied zwischen einem Krankentransportwagen und RTW?
Ein Krankentransportwagen hat nur eine sehr geringe Ausstattung und ist in der Regel für Sekundärverlegung da. Das heißt, wenn jetzt Oma Friedchen zum Arzt muss und braucht trotzdem Sauerstoff, weil sie irgendwelche Erkrankungen hat, dann übernimmt das in der Regel unser KTW.
Was quasi keinen Fahrdienst mehr abdecken kann?
Nee, der muss schon die medizinische Betreuung oder die medizinisch-fachliche Betreuung muss schon gegeben sein.
Ja,
genau.
Okay.
Ja, oder auch, ich sag mal, Leute, die von einem Krankenhaus ins andere verlegt werden müssen und abgesaugt werden müssen oder sowas, was aber kein Notfall in dem Sinne ist, das können auch unsere KTWs, KTW machen, genau. Mhm. Und dann haben wir auch in Niemek eine Rettungswache, dort haben wir nur ein Auto stehen, was aber auch 24/7 besetzt wird im 24-Stunden-Dienst, genau.
Zu Niemek habe ich mal gehört, das ist die Dornröschenwache.
Ja, Dornröschenwache ist so eine Umgangssprache im Rettungsdienst, das heißt, Dornröschenwache heißt immer so viel, dass die Einsatzfrequenz da relativ gering ist. Ist aber nicht mehr ganz so bei Niemek. Hintergrund ist eine Änderung in der Alarm- und Ausrückeordnung. Die Alarm- und Ausrückeordnung wird zusammen vom Landkreis und der Leitstelle festgelegt, welches Auto wann wohin fährt. So wird der Rettungsdienstbereich festgelegt und die Alarm- und Ausrückeauto wird, glaube ich, bis aufs sechste Auto runtergebrochen. Wenn also Beispiel, wenn in Bad Belzig, am Wochenende ist in Bad Belzig nur ein RTW zur Verfügung. Wenn der raus ist, unterwegs ist, muss ja eine andere Rettungswache hinfahren.
Ja,
sollte die auch nicht da sein, kommt die nächste Rettungswache. Und das ist bis zum sechsten Auto, glaube ich, ist das hinterlegt in der Leitstelle. Und Anfang diesen Jahres haben sie die Alarm- und Ausrückeordnung überarbeitet. Und jetzt ist es so, dass als zweiter RTW fährt Niemek nach Bad Belzig, wenn Bad Belzig unterwegs ist. Und das geht weiter bis nach Schwanebeck und Lütte.
Haben die ja auch ein bisschen zu tun. Ja.
Und immer wenn Bad Belzig unterwegs ist, kommt halt Niemek.
Ja.
Gleichzeitig ist Niemek auch zweites Auto für den Rettungsdienstbereich Treuenbrietzen.
Oh.
Und darum kann es manchmal sein, dass Niemek mehr Einsätze als zweites Fahrzeug hat, statt in ihrem eigentlichen Rettungsdienstbereich.
Ja, verstehe.
Und darum ist das so, mit Dornröschen machen, ist das nicht mehr ganz so.
Ja, hat sich verändert. Okay. Und wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr, also fangen wir mal hier bei der Wache an, aber so grundsätzlich?
Insgesamt sind wir mit ein paar geringfügig Beschäftigten und Auszubildenden sind wir 65.
Ja, das ist schon ordentlich.
Ja.
Ja. Und an so, na, sagen wir mal heute, an so einem Tag, wie viele haben wir jetzt aktuell hier?
Also hier sind vier Leute, die den RTW besetzen, also jeweils zwei, plus einer, der das Notarzt-Einsatzfahrzeug besetzt, also fünf. Dann kommt der Notarzt zu, der ist auch hier in der Wache mit. Der gehört aber, der gehört nicht zu uns, sag ich mal. Sicherlich ist das Verhältnis zu den meisten und das ist top. Die kochen unten mit und sowas, ist alles gut. Und dann kommen hier auf der Wache am meisten Auszubildende oder Praktikanten zu, weil wir hier unsere Lehrrettungswache haben.
Ja.
In Treuenbrietzen ist es so, dass zwei Mann vom RTW sind. Einer auf dem Notarzteinsatzfahrzeug. Dort ist der Notarzt nicht direkt auf der Rettungswache, sondern der wird aus dem Krankenhaus abgeholt. Das ist aber im Prinzip ja nur um die Ecke.
Ja, ja, die steht dahinter.
Und zwei Leute, die auf dem KTW sitzen.
Okay.
Ja. Und in Niemek natürlich, weil da nur ein RTW steht, sind da nur zwei Leute.
Ja, also quasi wirklich nur so eine Besatzung für ein Auto.
Genau.
Und die haben dann 24-Stunden-Dienst, beziehungsweise
so lange, wie das Auto fährt.
Ja, genau. Okay. Genau. Also richtet sich der Dienst danach, auf welchem Auto sie eingeteilt sind?
Genau.
Ah, ja, jetzt sind ja schon mal verstanden.
Also sagen wir so, alles was RTWs sind, ein RTW Treuenbrietzen, einer hier und einer Niemek, die fahren alle 24 Stunden.
Ja, okay.
Ja. Mhm. Da ist im Prinzip nur der 2er-RTW hier und der KTW, wo es andere Zeiten gibt.
Und dann machen die nach 24 Stunden Schichtwechsel und kommen die nächsten zwei.
Genau.
Ja.
Wir machen in der Regel Schichtwechsel früh um 7. Also es gibt, und die meisten Leute sind spätestens so 6:45 da.
Ja.
Umziehen, wenn es denn, ich sag mal, 6:50 schon piept, dann übernehmen die auch meistens schon den Dienst, damit die nicht nochmal raus müssen. Es gibt ja Leute, die sind schon 6:30 hier.
Mhm.
Das kommt ganz drauf an. Das ist aber auch jedem selber überlassen. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge, gerade 2er-RTW um 7 in Dienst gehen.
Okay, ja. Und kann das mir auch passieren, dass ich jetzt meinen 24-Stunden-Dienst, der endet halt eigentlich um 7 und ich habe eben 6:30 Einsatz und
ja.
Muss ich nach Potsdam und bin dann noch eine Stunde länger.
Das kann passieren.
Oder noch länger unterwegs. Und wenn zwischendurch, ist jetzt nochmal Worst-Case-Szenario, wenn ich jetzt aus Potsdam komme, fahre zurück, denke, oh, jetzt fahre ich in meinen Feierabend und dann kommt eine Zwischenalarmierung.
Dann kann das auch passieren.
Muss ich nochmal raus.
Ja.
Ja. Also
da kann man nicht sagen, nö.
Ja, okay. Also Termine muss ich mir irgendwie anders planen.
Ja, naja, ich sag mal so, es ist immer, es ist überschaubar, diese Zeiten von morgens wirklich. Es passiert mal, es gab ja schon Kollegen, die sind, was ich um 10 Uhr, um 11 Uhr früh nach Hause gefahren, weil bei ihm das Szenario passiert, das ist aber nicht ganz so oft. Aber ganz wichtige Termine sollte man nicht nach dem Dienst früh um 8 Uhr hinlegen.
Ja, ich merke schon. Und welche Zeiten sind denn so, also falls das überhaupt gibt, so Stoßzeiten, an denen die meisten Einsätze fahren werden?
Kann man so nicht sagen.
Nee, okay.
Kann man so nicht sagen. Es gibt sicherlich Statistiken, die man sich in der Leitstelle angucken kann und auch dadurch der Landkreiszugang. Es gibt sicherlich Statistiken, wo man die Spitzen sehen kann. Sicherlich nimmt das Ganze immer nachts ab.
Mhm.
Ja, ich sag mal so, am Tage, wo viel Leute auch unterwegs sind, passiert in der Regel immer mehr.
Ja, gut.
Ja? Aber ob das jetzt nur früh um 10 ist oder nachmittags um 2, das kann ich nicht sagen.
Nee, okay.
Ja.
Und grundsätzlich hast du dir für die Einsätze, jetzt bist du ja schon wirklich eine ganze Weile dabei und nicht nur bei uns, aber gibt es mehr Fahrten grundsätzlich?
Genau.
Nimmt es zu?
Das nimmt zu, die Einsätze nehmen zu. Das hören wir auch jedes Jahr vom Landkreis. Kurioserweise, zu Corona-Zeiten sind die Einsätze eingebrochen.
Ah, das ist ein Ding. Das bin ich nicht gedacht.
Das hat den Hintergrund, viele Einsätze sind aus meiner Sicht nicht unbedingt rettungsdienstlich begründbar.
Mhm.
Das ist der Haken.
Mhm.
Es gibt viele, in Anführungsstrichen, Bagatelleinsätze, wo man sagt, das hätte man so anders lösen können.
Ja,
ja, ja. Da sind wir noch relativ verschont hier im ländlichen Bereich. Kollegen aus Berlin können da ganz andere Sachen berichten, wo man eben eine kleine Schnittverletzung am Finger oder eben ein RTW hingeschickt wird. Mhm. Was natürlich aus meiner Sicht unsinnig ist.
Ja.
Ja. Und zur Corona-Zeit, ich glaube, da haben gerade diese Bagatelleinsätze, ich glaube, abgenommen, weil viele gar nicht ins Krankenhaus wollten, wegen der Infektionsgefahr dort.
Ja, logisch.
Das muss jetzt nicht wissenschaftlich belegt sein. Das ist
ist eine Vermutung.
Eine Vermutung,
aber
genau. Genau. Ja. Ansonsten, ja, doch, nimmt zu, auch diese typischen Bagatelleinsätze, das nimmt schon zu.
Mhm.
Ja.
Und da, also muss ich auch ganz blöd fragen, weil ich stelle mir das hier zuvor, ist ja nur okay, ein einfacher Job. So. Und mitunter bist du ja wirklich viel unterwegs von einem zum nächsten Einsatz. Und nun sind wir ja alle Menschen, wenn du jetzt wirklich jemanden hast und das dritte Mal am Tag vielleicht, der so eine Kleinigkeit, also verliert man da auch mal die Nerven? Oder ist, also, nee, das ist wirklich eine ernste Frage, weil, oder gibt es dazu auch Schulungen? Wie verhalte ich mich gegenüber Patienten auch in kritischen Situationen?
Ich sage mal, der typische Fall, dass ich da dreimal hinfahre, ist es schon anstrengend, ich sag's mal so.
Ja, ja, glaube ich.
Sicherlich versuchen bei uns die meisten freundlich zu sein. Es gelingt wahrscheinlich nicht jedem, bin ich ganz ehrlich, weil wie du schon sagst, wir sind alles nur Menschen. Mhm. Aber dann muss man halt leben. Das ist eben halt Rettungsdienst. Mhm. Ja? Das ist, ja, denn es gibt doch den anderen, wo man sagt, warum haben sie nicht schon eher angerufen?
Ja.
Das ist für das Pendant dazu.
Ja, ja.
Ja? Gibt es auch. Mhm. Und da kann ich den auch nicht ausschimpfen, nee, wir müssen das Problem erstmal lösen.
Ja, ja, das stimmt ja? Allerdings. Hm. Ja. Mhm. Was sind so die kräftezehrendsten Sachen?
Also
vielleicht jetzt aus deiner persönlichen Sicht heraus?
Ich glaube, alles, was mit Kindern ist. Mhm. Alles, was mit Kindern ist, ich glaube, das geht jedem hier an den Nieren.
Mhm.
Also, das wird der eine oder andere wird das nicht so zeigen, aber das sind so Sachen, die, wo man sich auch Gedanken darüber macht.
Ja,
das ist unschön, sag ich mal so.
Und gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt so eine Sachen hat, also zum Beispiel gestern bin ich über die Autobahn gefahren und habe also mindestens 2 schwere Unfälle gesehen, wo ich dachte, krass, und ihr habt ja hier auch eine Autobahnanbindung und der eine, der sah wirklich also dolle fies aus, da war nicht mehr so viel erkennbar vom Auto. Und jetzt sind natürlich auch Sachen, die muss man ja verknüsen können. So. Und die sind vielleicht auch Anteil in der Ausbildung, da kannst du mich aber gerne korrigieren, aber was, also das ist ja was anderes, das einmal zu hören, und dabei gewesen zu sein.
Ja, also was ganz wichtig ist, was bei uns oft viel gemacht wird, so eine Einsatznachbesprechung. Mhm. Das musst du jetzt nicht so vorstellen, dass sie jetzt alle in eine Reihe sitzen, jetzt wird über den Einsatz gesprochen. Ja. Das passiert, was ich unten auf der Bank bei einer Zigarette oder beim Kaffee unten, da reden die Leute schon miteinander.
Ja.
Und da reden ist ja ganz wichtig. Wenn es wirklich Einsätze sind, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt hier professionelle Unterstützung, es gibt bei uns eine Notfallseelsorge und ein Einsatznachsorgeteams, die wir ohne weiteres anrufen können.
Ja, okay.
Ja, wo man sagen kann, okay, wir müssen uns mal hier hinsetzen, lass uns mal drüber reden.
Mhm.
Es kann auch jeder hier zu mir kommen oder zu seinem Wachleiter und so, um erstmal drüber zu reden, ist ja erstmal das Wichtigste. Und dann zu gucken, was macht man draus? Brauchen wir professionelle Hilfe? Dann ruft man die halt an, dann wird derjenige halt ausgelöst aus dem Dienst.
Ja, das geht auch.
Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Also das ist einfach so.
Ja,
ja, und ich sag mal, es gibt schon so eine Momente. Das beste Beispiel, oder Beispiel ist jetzt blöd gesagt, du kannst dich ja bestimmt erinnern, wo in der Nähe die 2 Feuerwehrleute ums Leben gekommen sind. Vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr war das. Da muss man sagen, das geht natürlich auch erfahren Feuerwehrleuten an den Nieren.
Mhm. Ja.
Und da standen Leute an der Leitplanke, wo du sagst, ein Kerl wie ein Baum. Mhm. Und die waren fix und fertig. Und die brauchen eben Hilfe. Das packst du nicht alleine.
Mhm.
Ja? Und das Dümmste, was passieren kann, ist, wenn man das alles in sich reinfrisst und sagt, ich bin der große Starke, dann geht man, glaube ich, zugrunde.
Mhm.
Ja, ich bin heilefroh, wo ich angefangen habe im Rettungsdienst, da hat ihr vorhin gesagt, 93, 94, da war das alles noch nicht so ausgebaut, dass man sich wirklich professionelle Hilfe suchen kann. Die OTH bietet ja sowas auch an. Also da gibt es schon genug Stellen, wo man sich hinwenden kann. Das ist auch mittlerweile viel mehr gewachsen.
Mhm.
Dass es halt nicht so ist, naja, da lässt mich alles kalt. Wobei das damit schon Quatsch war.
Ja.
Das ist halt auch, wie jeder das verarbeitet. Es ist auch so, ich sag mal so, auch die Gespräche, die so stattfinden und den Rettungsdienst, da muss man auch vorsichtig sein, also in geschlossenen Räumen, sag ich mal, wenn man da als Außenstehender zukommt, da werden auch Sachen besprochen, die ein Außenstehender gar nicht verstehen könnte, so auch vom Erzählen her.
Mhm.
Ja, aber das ist halt so ein Mechanismus, wo man sagt, wir reden drüber.
Ja, und hattest du schon mal die Situation, dass du jemanden hast aus deiner Wache, wo du merkst, also da ist definitiv irgendwas vor einem Einsatz hängen geblieben, aber der hat sich jetzt nicht freiwillig, oder sie, ist ja egal, keine Hilfe gesucht, wo du dann doch aber irgendwann gesagt hast, komm, lass mal gucken.
Also hatte ich im Einsatz geschehen, hatte ich das noch nicht. Es gab mal hinterher Sachen, wo wir gesagt haben, lass uns mal schauen, wie wir was machen. Aber im Einsatz jetzt kann ich mich nicht erinnern.
Ja, okay. Also hast du schon den Eindruck, dass alle, die jetzt, kannst ja nur von den Menschen reden, mit denen du arbeitest, aber dass die schon mit sich selber auch umgehen können sozusagen?
Ich Ich denke schon. Ich sag mal so, ist ja nicht so, dass jetzt nur Leute vom Auto sind, die jetzt gerade von irgendeiner Schule kommen. Es gibt ja auch mehr erfahrene Leute, wo die auch sagen, hey, komm mal. Ja, wo man sich richtig aufpassen muss, wenn man so einen Praktikanten mitbei hat und man kommt wirklich zu einem schweren Verkehrsunfall oder sowas, dass man den zum Beispiel auch immer im Auge hat.
Ja.
Dass man sagt, pass auf, setz dich mal jetzt ins Auto. Das merkt man schon.
Das geht ja.
Ja,
also
ja.
Stelle ich mir tatsächlich ja auch schwierig vor. Du fährst jetzt zu einem Einsatz, da sind vielleicht Menschen auch aufgelöst, weil eben dieser schwere Verkehrsunfall und dann musst du deinen Kollegen oder deine Kollegin erstmal...
Also Kollegin ist falsch.
Nee,
also die brauche ich dort vor Ort.
Ja, okay.
Aber einen Praktikanten zum Beispiel. Weil viele sagen ja, ich würde bei euch mal Praktikum machen, mal gucken. Mhm. Das heißt nicht, dass das immer so ist, dass die einfach damit aufs Auto springen und für die eigentlichen Rettungsdienste das in Anführungsstrichen nichts zu tun ist. Die müssen dem schon in solchen Sachen auch im Auge behalten.
Ja, ja.
Ja, das darf man immer nicht vergessen. Mhm. Wenn ich immer sage, guck mal, das ist schon nicht ohne.
Ja, ja, ja. Denke ich auch. Mhm. Ist ja auch, also vielleicht für die Menschen, die da stehen und warten, dass sie geholfen wird. Also nicht, dass die warten.
Ja, aber die werden schon nicht kennzeichnet.
Ja.
Die werden schon nicht kennzeichnet.
Also man muss nicht ganz klar,
Ja.
Weil sonst könnte ja ein falscher Eindruck entstehen. Nicht, dass man denkt, oh Gott, jetzt kommt der Rettungsdienst und die kippen selber gleich um. Ist ja nicht der Fall, aber ja, okay. Und das wäre jetzt vielleicht das nächste Vorurteil, was nicht ganz zutreffend ist. Aber man stellt sich Rettungsdienst sehr männlich vor. Oder war vielleicht auch mal sehr männlich.
So würde ich es bezeichnen.
Ja, es war mal sehr männlich.
War sehr männlich. Ich kenne auch noch aus meinem beruflichen Laufbahn, sage ich mal, Meinungen von einigen Frauen am Rettungsdienst nicht zu suchen. Mhm. Sehe ich überhaupt nicht so. War ich noch nie ein Vertreter von. Mhm. Ich bin eher ein Mensch, wo man sagt, auch im Rettungsdienst hören Frauen. Ganz einfach. Ja. Allein schon, wo ich es immer cool finde, wenn eine Frau bei ist, das geht los bei gerade psychischen Sachen. Oftmals kann sich eine Frau da viel mehr reinversetzen.
Okay.
Aus welchen Gründen auch immer. Das soll jetzt kein Urteil oder was sein. Aber können mit den Leuten mehr umgehen. Und gerade was, ich sag mal, gynäkologische und geburtliche Sachen sind. Mhm. Da finde ich es ja nicht so uncool, wenn eine Frau mit bei ist, die vielleicht schon selber Kinder hat.
Ja, das ist natürlich.
Ja, ist ja nun, da das nun nicht alltäglich ist, ist das schon eine berührende Sache, sag ich mal. Ja? Die andere Seite ist, es hieß immer, ja, wegen Tragen und sowas. Mhm. Ich sehe es nicht so, dass eine Frau unbedingt das schwächere Glied im Rettungsdienst ist, zumal wir ja mittlerweile auch Hilfsmittel haben.
Ja.
Wir haben hydraulische Tragen, wir brauchen die nicht mehr hochheben. Dann gibt es ja auch vom Arbeitsschutz, ja eigentlich darf ich so bloß eine gewisse Menge an Kilo gleich oder länger tragen. Bei uns ist ja meist nur eine kurzfristige Sache. Und uns steht es ja immer frei, dass wir über die Leitstelle eine Tragehilfe nachfordern können. Das kann ein Fahrzeug sein, was gerade in der Nähe ist, das kann die Feuerwehr sein. Also ich bin gegenüber Frauen im Rettungsdienst total offen.
Ja.
Und wenn man unsere Auszubildenden anguckt, sieht man das ja, wir haben in diesem Jahr lernen zum Beispiel zwei Mädels aus, die ihren Job top machen. Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen.
Ja, cool. Mhm. Jetzt habe ich mal gehört, zwei Frauen kannst du ja im Rettungsdienst nicht alleine losfahren lassen. Also als Vorurteil natürlich auch, also als flapsigen Spruch hingeknallt, geht ja nicht. Und vor allen Dingen, wenn sie denn da irgendwo hin müssen, weiß ich nicht, ja, wo gefährlich ist. Also nachts kannst du die alleine auf jeden Fall nicht auf den Rettungswagen schicken.
Gegenfrage, sagt wer.
Nee, war wirklich mal so ein flapsiger Spruch, also jetzt nicht hier irgendwie.
Passt genau zu dem, was ich vorher sagte, aber sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Ja, auf der anderen Seite, es gibt Frauen, die viel tougher sind als männliche Kollegen. Das kann man überhaupt nicht daran festmachen.
Ja.
Und ich habe ja kein Problem, zwei Mädels fahren zu lassen, zwei Frauen, Entschuldigung, also nicht, dass es jetzt verkehrt drüber kommt.
Ja.
Zwei weibliche Kolleginnen, sage ich mal, und zwei Kolleginnen, sagt ja schon, dass es weiblich ist.
Ja.
Zwei Kolleginnen fahren zu lassen, habe ich überhaupt keine Probleme.
Okay. Ja. Und wie viel aktuell jetzt gerade auf der Wache oder generell auf allen, wie ist so eure Durchsetzung?
Na, wir sind noch nicht so weit, dass man wirklich sagt, wir sind 50-50. Also hier auf der Wache sind es, glaube ich, 4 oder 5 Frauen. Und in Treuenbrietzen sind es 3 und in Nimeck haben wir zurzeit keine.
Mhm. Ja gut, das ist ja auch eine relativ kleine Wache.
Also, ja, das ergibt sich so dadurch. Das kann schon mal sein, dass da irgendwann mal auch ein Mädel und eine Frau kommt und dort fährt. Das kann schon sein.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass Nimeck nur Männer hin müssen. Das hängt nicht damit zusammen oder so.
Nee,
ja. Ich hätte jetzt auch und das nicht. Ist auch gemischt. Wir haben Rettungssanitäterin, wir haben Notfallsanitäterin. Ist jetzt nicht so, dass nur die Rettungssanitäterin Frauen sind, weil da ja mindestens ein Notfallsanitäter als Mann bei ist. Das ist, ist alles nicht so.
Kann auch andersrum sein.
Und so wie es der Dienstplan hergibt, so fahren die auch zusammen. Bisher hat sich auch noch keiner beschwert. Sicherlich gibt es manchmal die persönlichen Befindlichkeiten, die er hat, aber die würde ich auch nicht unter Frau, Frau oder Mann, Mann oder festmachen. Das ist nun mal so.
Das sind dann einfach tatsächlich persönliche
Sachen. Genau.
Ja. Kann ja nicht genau. Miteinander. Und achtest du aber trotzdem auf eine ausgewogene Besetzung oder ist es dir eigentlich wirklich tatsächlich komplett egal? Also sagst du jetzt, Mensch, das passt jetzt einfach dienstlich so rein und dann spielt der Name keine Rolle, sondern das passt dann einfach.
Genau.
Ja.
Also für mich ist wichtig, die Qualifikation, die muss passen.
Ja, klar.
Und alles andere ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig.
Mhm.
Weil das Problem ist, in so einem Konstrukt wie Dienstplan, wenn ich jetzt gucke, wer mit wem vielleicht gerne fährt und nicht gerne fährt und wo fange ich da an und höre ich auf?
Ja, das stimmt.
Ja, es gibt bei uns immer noch die Möglichkeit, dass man tauscht und trotzdem kann es immer eine Konstellation geben, wo ich vielleicht mit jemandem fahren muss, wo ich sage, naja, bin ich traurig, wenn der Dienst vorbei ist.
Mhm.
Das gibt es immer, das gibt es überall, das ist nicht bloß bei uns so.
Ja.
Was ich immer sage, was wichtig ist, der Dienst hat professionell zu laufen. Und wenn sie dann von morgens um 7 ihre eigenen Wege gehen, ist das auch alles gut.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob man das merkt. Oder ob alle, also ob man sich so weit im Griff hat, dass man sagt, kann ja auch mal sein, wirklich, dass Streitigkeiten entstehen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Jetzt nicht unbedingt, dass es häufig vorkommt, aber dass es mal sein kann, dass zwei Menschen einfach gar nicht miteinander können. Also würde man das merken?
Also wenn das so ist, dass sie überhaupt nicht können, wird sie auch manchmal Konflikte geben und dann kommt das so zu mir.
Ja,
ach so. Ja, da muss man halt die Leute hier mal am Tisch holen und mal miteinander reden.
Mhm.
Und im Endeffekt kommt es auch selber raus. Es gibt genug Rückzugsmöglichkeiten auf den Rettungswachen.
Mhm.
Ist ja nicht, dass wir jetzt, dass die alle so sitzen wie wir beide jetzt.
Ja.
Es gibt genug Rückzugsmöglichkeiten. Man muss die täglichen Arbeiten, die anfallen, nicht zusammen machen. Die kann auch jeder einzeln machen. Das kann man alles machen. Wichtig ist, wenn ein Einsatz ist, hat das professionell nach allen Richtlinien, die wir haben, zu laufen.
Okay.
Das ist mir wichtig.
Ja.
Ja, sicherlich bin ich auch daran interessiert, dass eine gewisse Harmonie auf den Wachen ist. Ja, das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, mach da unten was so wollt. Nee, das ist nicht so. Aber in solchen Fall muss man halt schauen, dass die Leute wenigstens professionell auf der Arbeit miteinander umgehen.
Mhm.
Ich sage mal, ich muss ja keinen heiraten, mit dem ich 24-Stunden-Dienst habe, aber professionell den verbringen.
Mhm.
Ja, und es gibt ganz viele Leute, die kochen zusammen. Ja, und wenn ich das eben mit dem nicht will, dann mache ich das halt nicht.
Nee.
Das ist ja nicht vorgegeben.
Ja, ja, ja. Mhm. Jetzt hast du ja gerade ganz schön gesagt, unten, also die da unten, die Rettungswache.
Das ist auch nicht abwertend gemeint, nee, das ist nur, weil ich hier oben sitze. Ich
habe tatsache Etagen bezogen, weil du sitzt im Dach mit deinem Büro und darunter ist eine Ebene und dann nochmal ganz unten,
genau,
wo auch die Wagen stehen. Und vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen aufklären, weil du sagtest ja eben schon, es gibt Rückzugsmöglichkeiten.
Genau.
Um 24-Stunden-Dienst bin ja nicht per se die ganze Zeit auf dem Auto oder putze das Auto, sondern ich habe ja im Zweifel vielleicht ja auch mal richtig viel Leerlauf.
In der Regel ist es so, dass wir unser Arbeitszeitmodell haben, ja, so, wir haben das Arbeitszeitmodell, dass man von 7 bis 15 Uhr Vollarbeitszeit hat.
Mhm.
In dieser Zeit sind auch alle Arbeiten in der Wache zu erledigen. Da gibt es einen direkten Plan. Das fängt an, einer muss es Teil des Autos desinfizieren.
Mhm.
Die Wachen müssen zum Teil selber sauber gemacht werden. Und sowas alles muss eben in der Zeit erledigt sein. Und nach 15 Uhr, so ist zumindest festgeschrieben, haben die Leute ihren Bereitschaftsdienst.
Mhm.
Und in dem Bereitschaftsdienst kann man Fernsehen gucken, man kann in seinen Ruheraum gehen, kann lesen. Da kann man sich immer irgendwie zurückziehen.
Ja.
Okay. Ja, das ist kein Problem.
Also sind sie schon so ein Stück weit bis 15 Uhr, also sie müssen nicht zusammen
die, genau,
spezielle Arbeit erledigen, aber sie müssen sich schon irgendwie blicken lassen sozusagen?
Genau, so soll es zumindest sein.
Mhm.
Ich habe da überhaupt kein Problem, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich mache das nachher,
mhm,
und dann halt in seinen Bereitschaftsdienst rein, das ist so ein schwimmender Verlauf.
Mhm.
Ja, genauso gibt es Leute, die jetzt ganz da unterwegs sind, die sagen, naja, ich wische hier unten trotzdem noch, obwohl es nach 15 Uhr ist.
Ja.
Na, das ist, ich sag mal, ein vernünftiger Verlauf. Wichtig ist für mich nur, dass alle täglichen Arbeiten, wie auch immer, dass die gemacht sind.
Hm. Am Ende des Tages. Teilen die sich selber ein? Dann die,
nee, da gibt's direkt, es gibt direkt einen Arbeitsplan. Dort steht drauf, was der Fahrer, der Beifahrer, was der NEF-Fahrer, Fahrer RTW1, RTW2, was die zu machen haben. Und diese Arbeiten haben sie auch zu erledigen. Und das wird auch dokumentiert in unseren Wachbüchern, die ja mittlerweile elektronisch sind.
Ja.
In den elektronischen Wachbüchern wird das alles dokumentiert, damit das auch nachvollziehbar ist. Und wenn ich es halt gar nicht schaffe, wird es eben für die nächste Schicht übergeben.
Okay, verstehe.
Ja.
So, und dann haben sie im Prinzip ab 15 Uhr Bereitschaft, so, die sie aber hier auf der Wache verbringen.
Genau.
Ja.
Also auf der Wache müssen sie schon bleiben.
Ja.
Genau, aber ob der eine liest, der andere, was ich, häkelt oder was, das ist jedem sein. Wichtig ist nur, wenn es halt piept, also ein Einsatzalarm kommt, dass die Wache innerhalb von 90 Sekunden verlassen wird.
Ja. Und hat jeder die Möglichkeit, sich hier in einen Raum, also gibt es ausreichend Räume für die anwesenden Menschen?
Wir haben hier auf der Rettungswache haben wir zwei Ruheräume, wo nur eine Ruhemöglichkeit ist. Ein Raum mit zwei und noch ein Raum mit zwei.
Ja.
Ja, also das ist durchaus möglich. Meistens ist es so, dass die Leute vom 2er RTW, die ja so 23 Uhr Feierabend haben, das ja nicht unbedingt nutzen, ihren Raum. Dort gehen ja meistens die Auszubildenden rein, damit sie nicht in den anderen kleinen Raum mit ihrem Auszubildenden da zusammen sind.
Ja.
Das ist aber ein Geben und Nehmen, das ist kein Problem.
Ja. Und jetzt
Zum Beispiel in der Wache in Treuenbrietzen ist es so, dass wirklich jeder seinen alleinigen Ruheraum hat.
Ah, okay.
Und die, die hier 24 Stunden sind, haben auch ihren alleinigen.
Okay.
Ist aber nirgends so froh geschrieben, dass sie einen allein haben müssen. Also das ist...
Es ist nett,
ja,
zusammen. Okay, verstehe. Und jetzt bin ich in meinem Ruheraum, bin da allein, leg mich vielleicht einfach mal aufs Ohr, das kann ich ja durchaus machen. Und der Pieper, also ist man so trainiert, dass man den immer hört, oder ist der einfach so laut eingestellt, dass man...
Hört man.
Ja,
okay. Das ist, ich glaube, das ist in jedem Rettungsdienst da drin. Also ich kenne nicht einen, der überhaupt mit dem Pieper nicht hört.
Wäre vielleicht auch mal krass, aber also im negativen Sinne. Und den schafft man dann Tatsache, also aufzuspringen aus einem Tiefschlaf heraus und runterzuwetzen innerhalb von 90 Sekunden.
Ja.
Und dann geht's los.
Das ist einmal die Voraussetzung, dass sie hinlegen dürfen.
Ja, dass sie es schaffen, dann auch aufzustehen. Okay, verstehe. Und dann habe ich mal gesehen, das fand ich ganz niedlich, wenn eure Autos alle ausgefahren sind, dann stehen links und rechts häufig Hausschuhe. Warum stehen die Hausschuhe in der Garage?
Hintergrund ist folgendes. Auch aus hygienischen Gründen schon finden wir das nicht gut, wenn man mit den Einsatzschuhen, mit denen man vielleicht auf der Autobahn war und vielleicht in diese Lachen und irgendwas rumgelaufen ist, wenn man die mit in die Wachen nimmt, also in die Aufenthaltsräume. Genauso wenig wie die Jacken.
Okay.
Wenn es denn möglich ist. Es wird nicht immer auf jeder Rettungswache so möglich sein, mit den Schuhen schon, aber mit den Jacken halt. Wir haben zum Beispiel unten in unserem Wäschelager haben wir extra Haken, wo die Leute die Jacken hinhängen können, damit die ja nicht in die Wachen kommen.
Mhm.
Ja. Und ähnlich verhält es mit den Schuhen. Und auf der Rettungswache, und wenn du mal durch so eine Rettungswache durchläufst, da hat meistens jeder irgendwelche Latschen oder irgend sowas. Weil man kann auch diese Schuhe nicht 24 Stunden tragen.
Ja.
Genau, drum stehen die davor. Wenn wirklich die schmutzig sind oder ich muss die erst sauber machen oder den Sohn ist irgendwas oder manchmal sind sie auch kontaminiert, was man jetzt nicht so merkt, bleibt das alles am Auto stehen und dann ist es gut.
Und dann schlüpfen die Menschen schnell aus ihren Hausschuhen raus, in die Schuhe rein
drin,
und dann geht's los. Okay. Und weil du das gerade sagtest, also die Jacken werden abgehangen, jetzt kann es ja sein, wirklich mal irgendwie in heftigen Einsatz, ist ja auch die Frage, wie oft sowas Tatsache vorkommt, aber was mache ich dann? Habe ich Wechselkleidung dort?
Sicher.
Ja, ist alles da.
Wir haben immer so, erstmal hat jeder mindestens zwei Jacken jeder hat auch ausreichend Hosen und Poloshirts. Und sollte es doch mal ausgehen, hat jede Rettungswache immer noch so einen kleinen Pool, wo immer noch eine Jacke von jeder Größe ist und ein paar Hosen oder irgend sowas, wo man sich durchaus was nehmen kann.
Ja.
Wenn es ja nicht anders geht, muss man halt mal sich eine Hose von einem Kollegen nehmen, der idealerweise die gleiche Größe hat.
Ja, das wäre gut.
Ja?
So Hochwasser sieht bestimmt auch cool aus. Und dann packe ich quasi meinen ganzen dreckigen Kram hinten in den Wäschelager rein, in die Dreckwäsche, und dann wird das abgeholt, gereinigt und danach wieder nach Größen sortiert.
Nicht nach Größen, nach Personen. Die sind personengebunden, die Sachen.
Steht da drin?
Ja.
Ah, okay.
Wir haben keine Poolwäsche, sondern ist personengebunden.
Ah.
Und es ist auch so, Wenn jetzt ein Kollege aus, der eigentlich seine Hauptwache hier in Bielitz hat, in Niemek oder Treuenbrietzmar Dienst hat, dann kann er die trotzdem dort in die Schmutzwäsche schmeißen, damit die kontaminierten Sachen möglicherweise gar nicht erst ins private Auto wieder kommen, sondern liegen die da in der Wäsche und die kommt immer wieder auf der Hauptwache an.
Ja, ah, okay.
Die sind geschippt, sag ich mal, oder gekennzeichnet, oder wie man es nennen will, von der Wäscherei, und die kommt dann immer hier.
Die wissen Bescheid, okay. Das heißt, ich komme hier in meiner Alltagskleidung an, ziehe mich um, verbringe meinen Tag in der Dienstkleidung
genau.
und ziehe mich dann nachmittags oder morgens dann in dem Fall wieder um und gehe nach Hause. Ah, okay, ja. Weil manchmal sieht man ja, zumindest in Potsdam, ob Menschen stehen in Einsatzkleidung zum Beispiel durch die Straßenbahn fahren.
Also ist bei uns eigentlich verboten.
Ja.
Das kann man mal machen, wenn man zum Sanitätsdienst fährt. Ach. Man hat die Sachen schon mit.
Ja.
Wenn dann allerdings dort was passiert, ist natürlich blöd.
Ja, das ist dann doof.
Ja, genau. Aber ansonsten ist das nicht gewollt.
Mhm, ja.
Also ich möchte auch hier keinen sehen, der mit seiner Kleidung nach 24 Stunden in sein Auto steigt.
Ja.
Darum ist das ja auch so geregelt, dass es überall die Möglichkeit gibt, dass man das überall waschen kann. Ist nicht Sinn der Sache.
Ja, nee, macht total Sinn, wenn du das so erzählst. Aber an den Sanitätsdienst habe ich nicht gedacht. Da können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz im Schwenken zu machen, weil ihr habt ja hier noch ein Fahrzeug stehen.
Genau.
Und das wird nicht für den regulären Rettungsdienst benutzt?
Nein. Könnte man durchaus tun. Das Einzige, was fehlt, ist der Funk. Da haben wir keinen Digitalfunk drin. Und das Auto müsste ein kleines bisschen noch von den Materialien ausgestattet werden. Mhm. Aber von der Größe her, auch von Defibrillator und Beatmungsgerät, ist das genauso, wie wir auf unserem RTWs haben, die im Regelrettungsdienst fahren. Hintergrund ist, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dass wir die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen vom Landkreis. Die sind landkreiseigen und wir haben einen verbandseigenen RTW, den wir für Sanitätsdienste nutzen.
Mhm.
Das ist der Hintergrund. Genau.
Sanitätsdienst, vielleicht kannst du das kurz erklären, wie funktioniert Sanitätsdienst und wofür braucht man den?
Sanitätsdienst ist in der Regel so, dass man, wir hatten jetzt gerade am Wochenende Spargelfest, das haben wir abgesichert, ist es so, dass verschiedene Veranstalter das möchten, möglicherweise auch eine Auflage ist, dass sie einen Sanitätsdienst da haben. Mhm. Was macht der Sanitätsdienst? Der Sanitätsdienst ist für diese Zeit dort vor Ort.
Mhm.
Wenn dort ein Notfall vorliegt oder ein Notfall entsteht oder wie auch immer, leisten die sofort Erste Hilfe.
Mhm.
Ja, leisten die dort Erste Hilfe, können auch verschiedene Maßnahmen machen. Und dann wird parallel dazu, das muss man wissen, parallel zu immer der Regelrettungsdienst alarmiert, wenn die Leute sagen, der muss ins Krankenhaus.
Mhm.
Weil transportieren darf nur der Regelrettungsdienst im Land Brandenburg.
Ah, also es ist quasi nur wie so eine mobile Station,
das ist, mal genau, die
Erstversorgung.
Das ist auch im Sanitätsdienst darf ich es eigentlich schon nicht Rettungswagen nennen, weil Rettungswagen ist durch das Landesrettungsdienstgesetz ein geschützter Begriff.
Ah, okay.
Ja?
Wie nennt man das dann?
Darum sind es bei uns Sanitätsdienstfahrzeuge oder eine mobile Unfallhilfstelle.
Ah, okay. Mobile Unfallhilfstelle. Ja, war gar nicht so weit weg. Und um jetzt diesen Sanitätsdienst abzusichern, brauche ich einen Sanitätshelfer-Lehrgang.
Genau.
So, und dann kann ich im Prinzip
Sanitätsdiensthelfer-Lehrgang oder Sanitätshelfer muss man sein, dann kann man sich bei mir melden, dann treffen wir uns meistens hier nochmal, reden, dann gibt es einen Verteiler, ich glaube, du bist
auch drin,
einen Verteiler, wo man die Sanitätsdienste draufstehen, dann kann sich jeder melden.
Ja.
Genau, der Lust hat, der bekommt dann auch Kleidung
hier
und kommt immer darauf, was hier fordert ist. Wir haben zum Beispiel auch Sanitätsdienste, wo der Bundeskanzler zum Beispiel in Potsdam war der, glaube ich, genau, da ist dann halt kein Sanitätshelfer gefordert. Die möchten jetzt schon Notfallsanitäter haben. Das kommt dann ganz davon. Aber zu normalen Sanitätsdiensten wie beim Handball oder beim Spargelfest hier, wo bei mir auch Notfallsanitäter hatten, weil wir den RTW mit unten hatten. Aber wenn der RTW in der Regel nicht bei ist, machen das Sanitätshelfer. Und da haben die Spaß dran.
Jetzt hat ja nicht jeder Sanitätshelfer einen Führerschein für dieses Fahrzeug, oder?
Nein. Wenn unser Rettungswagen, obwohl er nicht so heißen
darf,
wenn unser Rettungswagen genutzt wird, ist in der Regel zumindest ein Rettungssanitäter aus dem Regelrettungsdienst bei, der diese Autos auch kennt.
Okay.
Ja, ansonsten, wenn derjenige gar keine Fahrerlaubnis hat, dann ist es natürlich auch schwierig mit dem Ford Fiesta, den wir haben, was eigentlich mein Auto ist, den stelle ich immer zur Verfügung für Sanitätsdienste. Aber wir finden in der Regel immer Lösungen.
Ja,
okay. Zur Not werden die auch abgeholt von dem anderen. Ich schicke ja nie einen alleine zum Sanitätsdienst, weil erstmal ist es blöd, wenn wirklich ein Notfall ist, wenn man alleine ist. Und oftmals sind es auch Sanitätshelfer, die, ich sag mal, ihren Lehrgang vielleicht im vergangenen Jahr gemacht haben, die doch noch nicht so viel Erfahrung haben. Da ist immer schon besser, wenn noch jemand bei ist. Idealerweise schicke ich auch, wenn es denn klappt, jemanden immer noch mit, der aus dem Regelrettungsdienst ist, wenn das auch funktioniert, damit die auch, gerade der Sanitätshelfer auch von anderen lernen, damit die auch von anderen lernen können.
Ja, verstehe. Okay. Aber es müssen auch immer zwei sein, egal ob jetzt Rettungswagen, Sanitätsdienst, wie auch immer, jeder Einsatz zwei Menschen?
Nee, es gibt auch Veranstalter, die möchten einen Sanitäter.
Ach so, okay.
Und das nehme ich aber in der Regel nicht an oder überzeuge ich, dass sie zwei brauchen.
Okay.
Weil ich finde das unseren Leuten gegenüber unfair.
Mhm.
Ja, jetzt habe ich da 200 Leute stehen, jetzt passiert wirklich was.
Mhm.
Ich muss einen Notruf absetzen, ich muss erste Hilfe leisten, ich muss vielleicht noch mit Leuten, die in der Umgebung sind, die dich vielleicht stören. Und das alleine ist das echt ungünstig. Das möchte ich in Anführungsstrichen einen jungen Sanitätshelfer, der vielleicht gerade seit einem halben Jahr seinen Lehrgang hat, möchte ich dem auch gar nicht zumuten.
Kann ich verstehen.
Ja,
ja, das ist fies. Und jetzt habe ich gerade überlegt, also du bist Sanitätshelfer, kannst quasi ja schon mal irgendwie für den Rettungsdienst tätig werden. Also
stopp. Nicht für den Rettungsdienst.
Ja, für den Sanitätsdienst.
Für den Sanitätsdienst.
Tatsache zwei Lose.
Das ist ein Riesenunterschied.
Okay.
Regelrettungsdienst hat eigentlich einen Sanitätshelfer nicht zu suchen.
Mhm.
Weil der Mindeststandard in der Ausbildung ist Rettungssanitäter.
Ja, okay.
Mhm. Ja, im Sanitätsdienst ist das anders. Das können Sanitätshelfer machen, das ist kein Thema. Und die können ja die erste Hilfe diese leisten. Mhm. Wir reden ja nicht von erweiterten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wir reden ja nicht vom Intubieren, von Medikamenten geben und sowas. Die sollen Herzdruckmassage machen und beatmen, wenn es wirklich der Notfall, wenn der eintritt.
Ja,
ja, oder mal einen Arm schienen und ein Pflaster mal.
Mhm.
Ja, für alles andere, darum sage ich immer, dann muss der Regelrettungsdienst sowieso zugeholt werden.
Ja, okay. Und ist es bei uns Zufall, dass du beides koordinierst oder ist das typisch sozusagen?
Ich weiß nicht, ob das typisch ist.
Mhm.
Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Modelle. Wenn man zum Beispiel als Katastrophenschutz eine riesen Sanitätseinheit hat und damit auch einen Sanitätsdienst bespielt, wird man das nicht nebenbei machen können.
Mhm.
Wir sind ja nur ein relativ kleiner Sanitätsdienst. Der Sanitätsdienst ist mehr so, ich sag mal, ein nettes
Nebenbei.
Ja. Ja. Weil wir haben ja keinen riesengroßen ehrenamtlichen Pool an Katastrophenschützer, wie das Berlin oder Südbrandenburg hat. In der Regel ist es so, dass unser Sanitätsdienst zu 80% von Mitarbeitern aus dem Regelrettungsdienst gemacht werden und 20% von Leuten, die irgendwann mal ihren Sanitär gehabt haben oder gemacht haben und Lust haben, sich am Wochenende mal zum Handball da hinzustellen.
Ja.
Ja, was sie auch tun sollen. Und es besteht immer die Möglichkeit, wenn es denn passt, dass die auch mal hier mitfahren können. Das haben wir auch schon gemacht, gerade mit unserer Motorradstaffel und sowas. Das kann man alles organisieren. Aber dass das jetzt so ausgebaut wird, dass man jetzt sagt, man braucht da noch extra jemanden für, ist es im Moment nicht.
Ja.
Aufgrund des Personals, da wir ja nicht so einen riesen Personalpool haben, ist auch so Spargelfest das größte der Veranstaltungen, die wir machen.
Oh, okay.
Da haben wir 7 Leute jeden Tag da gehabt. Das ist schon eine Hausnummer für uns.
Mhm.
Ja, wo wahrscheinlich Südbrandenburg darüber schmunzeln würde, weil die ganz anderen, die machen Lausitzring, was ich nicht alles, oder Berlin, die machen den Halbmarathon, wobei sie da auch immer Unterstützung von uns bekommen, darf man nicht vergessen. Den Halbmarathon, wo du ja doch jede Menge Leute brauchst, oder die Special Olympics, die jetzt kommen, wo ich sage, muss Respekt, was die da tun. Und da gucken wir mal, wenn das passt, schicken wir auch jemanden hin. Das werde ich aber aufgrund, dass wir eben nicht so viel sind, nie garantieren. Sicherlich, wenn ich sage, der und der kann, dann schon, aber von vornherein sagen, ich schicke dir zu jeder Veranstaltung mindestens 5 Leute, das werde ich nie tun, weil wir das einfach nicht leisten können.
Ja.
Und ich finde es unfair, auch anderen Regionalverbänden gegenüber irgendwas zu versprechen, was ich dann nachher nicht halten kann, wo ich sage, ach, der kommt doch nicht. Das würde ich nicht wollen.
Mhm.
Das mache ich mit denen auch nicht.
Ja, ist auch blöd, die planen ja dann auch
da. Genau.
Mhm. Aber könnte man sagen, dass wird schon, also bei Sanitätsdienst kann man ja im Prinzip aus jedem anderen Bereich der Johanniter auch machen oder auch einfach nur als freier Ehrenamtlicher, wenn man mal so sagen will. Und wenn man jetzt Blutdelikt hat und sagt, ach, ich hätte jetzt doch Lust, irgendwie im Rettungsdienst eine Ausbildung als Notfallsanitäter zu machen, ist das irgendwie, jetzt doof, aber profitabel, dass man das schon mal gemacht hat? Bringt einem
es? Es ist total, also grundsätzlich, erstmal ist es schon mal gut, wenn man eine Vorbildung hat. Mhm. Also das steht schon mal fest. Problem ist, und das haben wir wieder in diesem Jahr erlebt, das heißt, es ist uns so schwer gefallen, wir haben, obwohl wir keine Ausschreibung für Auszubildende machen. Mhm. Da habe ich darum gebeten, dass es nirgendwo steht. Wir haben trotzdem 40 Bewerber für eine Stelle gehabt.
Ja.
Bei einer Stelle haben wir intern vergeben. Mhm. 40 Bewerber. Und aus den 40 hatten wir nachher 7 rausgepickt und selbst das war äußerst schwer.
Ja.
Und ich sag mal so, im Prinzip haben wir uns dort auch oder dort für jemanden entschieden, wo wir die Vorbildung eigentlich weggelassen haben. Mhm. Weil man kann das nicht daran festmachen.
Ja, okay.
Das ist total schwierig. Wenn ich, am liebsten würde ich 10 oder 15 Leute ausbilden. Da waren, also von den 7 Leute, weil eigentlich hätte man jeden nehmen können. Mhm. Ist uns genauso schwer gefallen. Und wenn ich jetzt garantiere, jemand, der da Blutdelikt hat, der kriegt hier einen Ausbildungsplatz, dann sage ich, nee, mhm. Da kann ich einfach nicht leisten.
Ja, krass.
So schade, wie es auch ist.
Es ist, also paradox war, einerseits braucht man Menschen, andererseits, da kann man nicht mehr ausbilden als die. Mhm. Ja.
Ja.
Vielleicht eine letzte Sache noch. Was würdest du jemandem sagen, der den Gedanken hegt, jetzt nicht mal springt nur bei uns, sondern grundsätzlich in den Rettungsdienst zu gehen? Auf was sollte man sich einstellen? Worauf sollte man vorbereitet sein? Und also vielleicht sollte man als persönliche Charakterzüge mitbringen. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Wie muss man aufgestellt sein, um im Rettungsdienst tätig zu sein, deiner Meinung nach?
Wie sollte man aufgestellt werden? Also so, auf jeden Fall sollte man grundsätzlich schon mal interessiert sein.
Mhm.
Das ist das A und O. Man sollte fest im Leben stehen.
Mhm.
Also so, ich sage, was ich mal faszinierend finde, es bewerben sich auch Leute als Notfallsanitäter Auszubildende, die sind jetzt nicht gerade von der Schule gekommen, sind schon älter. Da merkt man schon mit Lebenserfahrung und sowas. Mit offenen Augen durch die Welt gehen, gucken, ein sicheres Auftreten haben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, und dann eben, was ganz wichtig ist, Bereitschaft zum Schichtdienst.
Mhm.
Also das heißt nicht, dass ich jeden Heiligabend zu Hause bin und jeden Ostermontag.
Ja.
Na, das muss man wissen. Was ich empfehlen kann, wenn es möglich ist, wenn man vielleicht auch minderjährig ist und man kann nicht mitfahren, man kann sich also das immer mal angucken. So eine Rettungswache mal angucken. Wie ist das überhaupt? Das hast du jetzt ja schon gemerkt und wir haben uns schon öfters unterhalten, dass du ja viele Abläufe sagst, wie ist denn das?
Ja, ja.
Was genau. Man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist ja oftmals auch das Problem. Man kann, Rettungsdienst ist immer was ganz Spezielles. Das kannst du nicht mit irgendeinem Job vergleichen, der 5 Tage die Woche für 8 Stunden irgendwo hingeht.
Ja.
Das fängt mit einem 24-Stunden-Dienst an. Das hängt mit der Bereitschaft Wochenende, Feiertage zusammen. Das hängt auch mit Sachen zusammen. Ich weiß nie, was den nächsten Tag kommt.
Mhm.
Ich weiß nicht mal, was der nächste Einsatz mir bringt. Sicherlich werden wir darauf geschult und das meine ich ja mit interessiert sein. Sicherlich auch dieses, man lernt nicht nur das Medizinische, gerade in Notfallsanitäter Ausbildung, auch das über den Tellerrand drüber gucken.
Mhm.
Ja? Dass man viele Sachen im Blick hat. Und es sind ja ganz viele Einsätze mittlerweile, die ja nicht mehr unbedingt nur medizinisch begründet sind, wo auch die sozialpsychiatrischen Sachen kommen. Mhm. Wo einfach nur, ich sag mal, ganz blöd, eine Omi, die ist immer allein, die will einfach mal reden.
Mhm.
Auch sowas kommt im Rettungsdienst vor. Und darauf muss man sich halt auch einlassen. Empathie muss man mitbringen. Und ohne dem ist das sehr schwierig im Rettungsdienst.
Okay. Dankeschön, Sven.
Bitte, bitte.
Das war's. Du bist alle wisst, das war ein sehr schönes Schlusswort.
War aber nicht schlimm.
Nee, war? Fand ich hoch.
Was für eine Folge. Was ihr nicht mitbekommen habt, ist, wie lange Sven zwischendurch am Telefon hing oder den Funksprüchen zuhörte. Und dafür ist er extrem schnell und souverän wieder in das Thema eingestiegen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber hättet ihr gedacht, dass eine Rettungswache ein so komplexes Konstrukt ist? Am Ende macht das alles total Sinn, aber manche Dinge muss man eben gehört haben, um sie zu kennen. Nun sind wir alle wieder ein Stück schlauer. Das nächste Mal spreche ich mit Vivian Heinrich. Sie ist Concierge bei uns im Johanniterquartier in Miechendorf. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder.